Dann herzlich willkommen zur Vorlesung Animation mit dem Thema heute Post-Processing und Mensch-Gesichtsanimation. Nachdem wir letztes Mal uns extrem in die Physik reinbegeben haben und gesehen haben, wie finite Elemente funktionieren, wie man Position-Based Dynamics nutzen kann, um normale Stoffsimulationen zu machen, gehen wir heute mal eben auf den letzten Teil der Pipeline ein. Ich möchte die auch nochmal kurz zurückfassen, weil die auch dann, wo die Post-Production dann eingreift. Dann habe ich auch ein schönes Beispiel mitgebracht, weil leider ist Arthur im Urlaub, sonst hätte Arthur jetzt schön vorgestellt, wie er das gemacht hat. Ich habe jetzt einfach ein anderes Beispiel genommen. Danach gehen wir auf Menschen ein, wie wir Menschen animieren können. Und der letzte Punkt sind dann Gesichter und Animation, ganz insbesondere Lippen und Lippensynchronität. Am Ende ein kleiner Ausblick, was kann man machen, wenn man hier die Vorlesung abgeschlossen hat, welche Möglichkeiten ergeben sich noch im weiteren Studienverlauf. Explizit geht es hier so ein paar Punkte um mögliche Master. Was haben wir in der Vorlesung kennengelernt? Das war die Animationspipeline. Wir haben größtenteils uns im Scene Modeling-Animation bewegt. Wir haben verschiedene Methoden kennengelernt, wie man die repräsentieren kann, wie wir Objekte repräsentieren können, die wir in einer Szene bewegen, was dann eben alles Teil der Animation in diesem Kreislauf ist. Wir hatten das auch dargestellt als einen entsprechenden Kreislauf. Ganz am Anfang stand die Pre-Production. Wie wollen wir das überhaupt durchplanen? Welche Faktoren müssen wir mit einberechnen? Production Rendering sollte ich vielleicht ein bisschen ausgrauen, weil das machen wir hier in dieser Vorlesung nicht. Aber was heute kommt, wo wir noch ein bisschen drauf eingehen müssen, was ich noch nicht angesprochen habe, ist eben die Post-Production. Das heißt, nachdem wir die ganzen Szenen modelliert haben, die ganzen Charaktere drin haben, alles irgendwie in den Kasten aufgenommen haben, was machen wir eigentlich damit? Wie wird da unsere Szene draus, die wir in ein Spiel einbauen oder eben ein CG-Teil des Filmes? Es umfasst verschiedene Punkte, die Post-Production. Dazu zählt vor allem der wichtigste, nämlich der Videoschnitt. Wie schneide ich das Video überhaupt zusammen, dass ich dann eben das finale Produkt bekomme. Aber so Kleinigkeiten wie Soundtrack, Spezialeffekte, CGI, die ich auch postwendend noch anwenden kann, das ist auch der Teil, wo die meisten Effekte noch produziert werden, nämlich nachdem das alles schon gemacht worden ist. Und eben auch Sounddesign fallen da rein, wie Foley, Dubbing und entsprechende Effekte. Videoschnitt ist früher natürlich analog gewesen, daher auch der Name, weil man wirklich Filmrollen genommen hat und sie auseinander geschnitten hat. Das gab es dann auch nur sehr wenige Schnittmöglichkeiten für die Blende. Das waren dann auch vollfertigte Filmstreifen, wie man sie übereinander legt, sodass dann eben ein Teil dunkler wird und der nächste helle, dass es eine weiche Blende zum Beispiel gibt. Das ist nicht immer alles ein harter Schnitt. Direkt danach kamen da schon die ersten Videomischpulte, da ist rechts ein entsprechendes abgebildet, wo man die verschiedenen Kanäle zusammenlaufen lassen kann, auch die verschiedenen Audio-Tracks zusammenlaufen lassen kann, die man dann irgendwie schön überblendet. Das gerade auch in Live-Produktionen sind diese schönen Hebel immer noch richtiger Standard. Man hat dann zwei Live-Kanäle und ich mit dem Hebel kann ich dann die Blende quasi betätigen, kann dann dynamisch zwischen den zwei Eingabestrings wählen und dann sagen, okay, das ist jetzt wirklich das Live-Bild, das rausgeht. Heute ist das in der Regel alles digital. Auch die Mischpulte sind digital. Man hat eigentlich kaum noch mehr irgendwo wirklich eine reale Filmrolle liegen. Die gibt es zwar schon noch, aber das ist eher etwas, gerade für so Retro-Filme, was ganz, ganz Schönes. Da fällt natürlich auch entsprechend die Blende mit rein und die ganzen Hilfsmittel, die sich dadurch ergeben, dass ich auch verschiedene Bild-in-Bild-Effekte zum Beispiel machen kann, sehr, sehr einfach, was früher mit viel Aufwand verbunden war. Das Resultat, wenn ich den Videoschnitt gemacht habe, ist logisch ein zusammenhängender Film in der Reihenfolge, die wir jetzt einfach mal korrekt nennen. Das ist auch immer der Punkt, wo man dann auch die verschiedenen Versionen von Filmen zum Beispiel bekommt. Mein Paradebeispiel ist immer noch Salt, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, mit dem Director's Cut, der normalen Version und dem Extended Cut. Ja, wo ein Regisseur im Nachhinein noch sagen kann, ich schneide den Film nochmal neu zusammen und kann die komplette Bedeutung dieses Films nochmal ändern, weil ich dann einfach die Reihenfolge abändere, einzelne Szenen herausnehme und das ist dann final das Produkt, das rauskommt, das ich dann in den Kinos zeige oder auf Blu-rays presse und dann auf den Markt schiebe oder Netflix zur Verfügung stelle, damit man sich das runterladen kann. Der zweite wichtige Teil, den man in der Post-Production angeboten ist natürlich der Soundtrack. Gerade die großen Multimillionen-Filme und auch die Multimillionen-Spiele setzen da sehr viel Geld rein. Das ist eine ganz eigene Sparte. Ich denke mal, jedem von euch ist die Titelmelodie der Simpsons ein Begriff. David Elfman hat sich da, glaube ich, auch ein entsprechendes, eine eigene Sparte, ein eigenes Leben unterhalt gemacht, indem er diese Melodie geschrieben hat. Genauso ist das halt eben einfach prägend. Man weiß ganz genau, worum es geht und man kann auch sehr, sehr wichtig einfach Emotionen mit so etwas wecken, wenn ich die richtige Musik dazu habe. Bei Videospielen geht das in dem Rahmen von Chiptune bis klassischer Musik. Chiptune natürlich aus historischen Gründen, bei Pong waren halt irgendwie nur wenige Töne da. Gerade dann auf dem Nintendo Entertainment System, auf den ersten Spielekonsolen, die wirklich marktreif wurden und auch wirklich erfolgreich waren, hatte ich auch nur 8-Bit zur Verfügung und musste mit diesen irgendwie was Sinnvolles produzieren. Mario ist dann ein schönes Beispiel, das jeder kennt und gerade auch erfolgreich mit den Konzerten ist zum Beispiel Zelda. Das ist auch ein sehr bekanntes Konzert, das gegeben wird. Hier oben ist ein Beispiel aus der Huffington Post mit einem Musical, beziehungsweise das Konzert zu Herr der Ringe. Kann man natürlich auch machen. Verdient man nochmal extra Geld mit. Das ist doch wunderschön. Bei Videospielen, aber auch bei Videos haben wir natürlich die klassischen Probleme von Audio. Wir müssen mit Kompressionen kämpfen. Kein Audioingenieur möchte, dass sein Ton in irgendeiner Art und Weise verfälscht wird. Aber wir können nicht beliebig groß die Daten machen, also wir müssen sie komprimieren. In der Regel würden wir sie auch gerne streamen, dass wir also nicht die gesamten Daten erstmal zur Verfügung haben. Das ist natürlich auch eine Kompressionsproblematik hinten dran. Also wie kann ich Kompression überhaupt streamen und dann interaktiv darauf zugreifen? Das gilt natürlich genau für Video und trivialerweise die Generierung von solchen Daten. Das gerade bei diesem Chiptune gibt es dann eben solche Standard-Maps, die MIDI-Standard-Maps, die man früher verwendet hat, um einzelne Töne überhaupt nur zu kategorisieren. Ich habe gesagt, du bist auf dieser Bank, das heißt, das ist jetzt eben eine Orgel und dann passen die Töne entsprechend und dann kann man das anpassen. Hier ist das jetzt abgebildet für das Schlagzeug des GM-Standard-Drum-Map. Wie man das quasi auf das Keyboard legt, dass man einen Rhythmus mit einem Schlagzeug zum Beispiel spielen kann. Muss natürlich alles irgendwie kodiert werden. Das heißt, die eigentlichen Daten, die ich übertrage, gerade bei diesen Chiptune-Ideen, ist es, möglichst wenig Informationen zu schicken. Ich schicke nur einzelne Noten, die gespielt werden müssen und der MIDI-Interpreter sagt hinten dran, okay, das muss jetzt eben ein Schlagzeug sein, dann wähle ich die Töne passend und dann kommt auch ein schönes Schlagzeug raus. Das heißt, die muss ich nicht als Teil der Übertragungsleistung im Streaming mithaben, sondern das ist dann nur noch das Endgerät, das eben diese Informationen, die sie bekommt, mit Tönen. Spezialeffekte ist ein riesengroßes eigenes Thema. Das heißt, wir nehmen ja zum Beispiel dann eben Motion Capture Informationen auf, wir nehmen einzelne Szenen auf, wo noch ein Greenscreen drin ist. Und genau hier kommt eben das dann rein, dass wir diese Originalszenen, die wir haben, mit CGI erweitern und nicht oder reale Effekte hinzufügen, nicht real oder real, die wir dann eben in die finale Szene mit hineinfügen. Das können Renderings sein, Überblendungen, aber typischerweise sind es dann doch eher so Dramatisierungen. Das heißt, man versucht irgendwie Farben besonders hervorzuheben und besondere Punkte herauszuarbeiten. Hier ist Andy Serkis mal wieder, unser beliebter Motion Capture Darsteller, der inzwischen so ziemlich alles macht, macht auch normale Videos inzwischen, aber berühmt geworden ist er eben durch Gollum oder hier bei Planet der Affen, dass er nämlich dann quasi einen der Affen geschauspielert hat. Ein wichtiger Teil davon, aber das, was ich jetzt nicht eingehe, ist eben das Compositing, wo verschiedene Teile dieses Renderings und des Videos zusammengefügt werden mit korrekten Tiefeninformationen. Das hat so ein bisschen was von Augmented Reality, wenn man das so möchte. Ich habe ja quasi einen Realfilm mit Bildmaterial, ich bräuchte typischerweise irgendwie Tiefeninformationen dazu, damit ich richtige Verdeckungsrechnung machen kann. Das kann man eben aus solchen Bilddaten, die sequenziell laufen, relativ gut rekonstruieren. Teilweise, nicht immer fehlerfrei. Und hier kommt dann eben das Compositing rein, dass man sagt, wie muss ich diese CGI-Renderings mit den normalen Renderings überlagern, wo kann ich dann noch ein bisschen reingreifen, wie muss ich Farbkorrekturen durchführen, weil nicht immer ist das, was ich als Video aufgenommen habe, auch in demselben Farbton wie das, was ich gerendert habe, soll trotzdem ein Stimmungsbild sein, nicht irgendwie aufgesetzt werden. Da geht sehr, sehr viel Energie rein. Nächster großer Punkt, Sounddesign und Foley. Falls sich jemand mal gefragt hat, was die ganzen Foley-Artists einmal sind, die im Abspann laufen, wir kommen auch noch zu ADR, weil das ist die nächste große Frage, die sich die Leute dann immer stellen. Foley ist, sind einfach die Alltagsgeräusche, die man im Video hat. Das ist eigentlich in der Regel so etwas, was man nicht versucht, auf eine Kamera mit aufzunehmen, also gerade auch bei Videoproduktion, möchte man das eigentlich nicht mit drin haben, dass jetzt gerade ein Auto vorbeifährt, wenn der jetzt gerade hier seinen wichtigen Satz aufsagt. Und ich hätte gerne den Satz schön sauber, weil das Auto kann es später auch einfach so noch hinzufügen. Und das ist genau das, was sie wollen. Sie wollen alltägliche Geräusche in dieses Animationssnippet mit hineinfügen, aber idealerweise so, dass es nicht auffällt, dass ich die im Nachhinein hinzugefügt habe. Es soll also sehr realistisch klingen. Es soll auch so das Gefühl vergeben, wie interagiert etwas mit oder zwei Objekten miteinander. Ich habe eine gewisse Vorstellung, wie sich das anhört, wenn meine Hand mit meinem Ring auf diesen Tisch klatscht. Ja, wenn ich jetzt den Ring weglassen würde, hätte ich einen anderen Ton. Aber das ist genau die Interaktion, die ich erwarte. Und nur weil ich es höre, weiß ich, dass das entsprechend passiert. Ich kann also Rückschlüsse über Objekte dementsprechend einfach machen. Die können auch prägen. Das bekannteste Beispiel, das glaube ich jeder von euch kennt, sind die Lichtschwerter aus Star Wars. Das ist auch ein schönes Sounddesign, was einfach gemacht worden ist, um irgendwie prägnant hervorzustechen, aber nicht so aufgesetzt zu wirken, dass es übertrieben ist. Dass es irgendwie, das gehört nicht mit in die Szene. Also das ist ganz wichtig. Da geben sie sehr, sehr, sehr viel Energie mit rein, deswegen bekommen die Leute auch nicht gerade wenig Geld. Und was sie vor allem immer bekommen, ist ein Raum mit viel Zeug drin. Da ist alles Mögliche drin. Alle möglichen Gegenstände, die man so finden kann. Das sieht meistens aus wie so ein großes Schrottlager. Für die ist das ein riesengroßer Schatz. Das heißt, die haben dann immer ganz verschiedene Möglichkeiten, was auszuprobieren, um zum Beispiel Explosionen herzustellen. Das sind das meistens dann so 20, 30 Spuren, die übereinander gelegt werden, um ein gewisses Feeling zu erzeugen. Wenn dann irgendwas zerknittert wird und irgendwas auseinandergerissen wird und das wird alles zusammengelegt und irgendwie verzerrt und dann kriegt das auf einmal wie eine riesenmächtige Explosion. Dabei ist nie irgendwo was explodiert. Das heißt, auch viel Kreativarbeit, die hinten dran steht, die man eben versucht abzubilden, gerade so, wie hätte ich das gerne, dass das richtig gut klingt. Natürlich sind heutzutage auch entsprechende Digital-Libraries gang und gäbe, die man verwendet, dass man nicht schon wieder einen neuen Explosionssound machen muss. Das ist eben dann reduziert auf wenige, die das immer noch können und damit versuchen, eben ihren Lebensunterhalt. Für die Lichtschwerter gibt es von Ben Bird gibt's auch ein schönes Beispiel, wie haben sie diesen Lichtschwert-Sound denn eigentlich gemacht? The microphone passed right behind the picture tube, and as it did, this particular microphone produced an unusual hum. Also was sie gemacht haben, die haben quasi rein zufällig festgestellt, dass die haben da so ein Rollmikrofon gehabt, das hinter einer Fernsehröhre durchgelaufen ist, und dann hat es auf einmal so komisch gemacht. Und das war quasi der Ausgangssituation. Daraus wollten sie eben diesen Lichtschwert. Das ist genau das, was sie haben wollten. It picked up the transmission from the television set and the signal was induced into its sound reducing mechanisms. And that was a great boss. Ja, das war super geklungen, das war genau das, was sie halt. Also haben sie das aufgenommen und dann noch mit einem Projektor Motorsound versehen, 50-50 zusammengemischt und dann hat man prinzipiell das Lightsaber bekommen. Lustigerweise im Englischen ist es ein Lichtschwert, also ein Lightsaber. Ja, wo man im Deutschen manchmal noch, auch gerade in den alten Bereichen, noch Laserschwert nochmal als Wort hatte. Und die haben immer schon von reinem Licht gesprochen. Das heißt, sie haben eben einen Doppler-Effekt quasi erzeugt, indem sie diesen Motor hatten, um die zwei Sounds gegeneinander laufen zu lassen. Das haben sie wieder aufgezeichnet, eine Frequenzänderung dadurch geführt, durch diesen Doppler-Effekt, und konnten dann dementsprechend das typische quasi darstellen, was ein Doppler-Effekt ist. Und das war genau das, was man dringend als Lichtschwert heutzutage kennt, was irgendwie die Marke doch sehr geprägt hat. Und die haben einfach nur, gerade so will ich mal, ich nehme mal auf den Laufer, Monitor vorbei und gepumpt hat. Also ich glaube, für solche Angebungen, da würde manch einer dann noch, weiß ich, Köpfe rollen lassen vielleicht. Wie radikal die da werden, das will ich gar nicht wissen. So, das zweite ist entsprechend das Dubbing, das heißt Wiederaufzeichnen von bereits gesprochenen Szenen. Und das ist das, was man als ADR auch bezeichnet, nämlich das Automatic Dialogue Replacement. Das ist gerade bei Synchronisationsarbeiten extrem wichtig, weil ich eben nicht möchte, das hat man in englischen Aufnahmen, die man im Original schon hört, merkt man, dass wir schon noch ein bisschen weiter weg von dem Mikrofon sind. Die sind in der Regel auch nicht so dick produziert wie in Deutschland. In Deutschland erwartet man, dass der Sprecher ordentlich sonor ist und ordentlich viel Bässe besitzt und mit einem richtig großen Großkondensatormikrofon aufgenommen worden ist, damit die Stimme sehr authentisch rüberkommt. Das kann man ja natürlich schlecht, weil ich kann während der Aufnahme schlecht irgendwie so ein Mikrofon vor die Nase halten. Ja, es sieht dann doch im Film ein bisschen komisch aus, aber damit die nicht ganz ohne quasi nur rein auf diesen Audioaufnahmen sich beziehen oder verlassen müssen, weil er jetzt trotzdem mal sagen kann, ich mache eine Außenaufnahme, es fliegt gerade ein Flugzeug vorbei, versuchen sie eben durch das ADR, das Automatic Dialogue Replacements, einzelne Dialoge wieder neu aufzunehmen, um eben Nebengeräusche zu erzeugen. Bei Animationen wird es dann wichtig, das zeige ich auch später noch im Verfahren, wie sieht es eben aus mit Lippensynchronität, das ist auch, wo Deutschland mit den Synchronsprechern schon einen sehr, sehr guten Stand hat, weil da sehr viel Energie reinfließt, dass man dann eben auch ausnutzen kann durch das ADR. Das heißt, es gibt quasi nur noch Timecodes, wo die Leute sprechen. Ich muss teilweise nicht mal wissen, wie die Szene real aussieht und ich kann das schon komplett synchronisieren. Und dieses wiederholte Aufzeichnen von Sprechern, je nach Sprache auch, ist gerade dann natürlich interessant, dass ich eben den Dialog nicht machen muss, wenn zwei Leute sich gegenüberstehen, sondern ich kann das irgendwie sequenziell der Reihe nach aufnehmen. Du sprichst jetzt alle deine Lines und ich am Ende setze ich sie nur noch an die richtige Position. Und das ist eben das eines der Grundprinzipien, die sie da verwenden. Das heißt, man kriegt gerade auch bei Animationsfilmen, die dann auch Sprecher haben, kriegt man meistens dann einfach nur so ein Preview-Footage, mit dem man grob weiß, quasi wie die Lippen sich bewegen werden. Das wird sich auch nicht mehr groß ändern. Aber hier kann dann der Sprecher seine Sätze aufschlagen und das wird dann nochmal von dem Animationsdesign-Team in der zum Beispiel Pixar oder DreamWorks nochmal angefasst und nochmal freigeschnitten, dass es auch im Englischen wirklich 100% lippensynchron ist. Aber das ist dann eben dann quasi so eine kleine Feedback-Schleife, die wir reinmachen. Deswegen gibt es ja manchmal auch diese Produktionsvideos, die dann auch noch riesengroße Leinwände haben, um quasi die Szene zu sehen, damit sich dann ein Sprecher auch in die Stimmung versetzen kann, die er eigentlich repräsentieren soll, was ja auch eine Charakterdarstellungsleistung ist. Und jetzt gebe ich mal hier ein schönes Beispiel, nämlich für GTA 5, wie man solche Effekte für das Post-Processing, die alle angewendet werden, wie die denn überhaupt Anwendung finden. Das ist jetzt quasi das, was ich übernehme, was der Arthur hätte machen sollen. Bin ich sehr dankbar, da hatte der David, Kollege von mir, einen schönen Link gefunden, wie jemand wirklich die einzelnen Frames von GTA 5 reverse engineert hat. Er hat sich quasi wirklich die Arbeit gemacht und hat das mal durchgechased und hat das auseinandergenommen, was passiert hier eigentlich, damit am Ende dieses super schöne Bild rauskommt, oder super schön, um das quasi verstehen zu können. Und das Interessante daran ist, dass man nicht vergessen darf, dass GTA 5 auch auf interaktiven Frames auf der PS3 läuft, wenn auch nicht ganz so hübsch, wie es auf dem High-End-PC geht, ist es trotzdem sehr, sehr gut, mit der relativ, in Anführungszeichen, wenig Hardwareleistung, die so eine PlayStation 3 zur Verfügung stellt. Aufgeteilt sind das in drei Grobkategorien. Also ich empfehle auch, das ist hier Link zum Blog, da ist auch mit entsprechenden Erläuterungstexten noch dazu, kann man das sehr gut durchgehen, er hat das super geschrieben. Ich fasse das jetzt hier einfach nochmal ein bisschen mehr zusammen. Erster, was ist wirklich das Frame, was rauskommt, welche Daten werden entsprechend vom Spiel produziert, was hat der Einfluss von Level of Detail und wie berechnen sie Reflexionen, also dass das dann auch irgendwie glaubwürdig aussieht und welche Post-Prozess-Effekte werden quasi da. Und das ist jetzt eben dann auch so ein Teil vom Compositing, was man sieht, die eigentlichen Animationsdaten oder die ganzen Spieldaten, die sind alle schon vorher da. die werden dann noch rausgerechnet und in irgendeiner Art und Weise transformiert und zusammengebaut, composited, damit sie jetzt dann das finale Bild ergeben, wirklich gut aussehen. Was wir wissen müssen, das sind so kurze Begrifflichkeiten, die ich noch klären will, ist einmal die Third Shading und einmal HDR, weil sonst wird es jetzt in Folge ein bisschen schwierig, das zu verstehen, wie das überhaupt funktioniert, deswegen greife ich das jetzt einfach mal rein. Also die Third Rendering oder die Third Shading oder Lighting, die werden manchmal auch durcheinander geschmissen, sind nicht dasselbe. Prinzipiell ist es das, dass ich eine Szene ohne die Beleuchtung schreibe, aber mir entsprechende Zusatzinformationen heraushole. Nachdem ich das gemacht habe, kann ich im Nachhinein, also ich hole mir die richtigen Informationen raus, kann ich eine beliebige Menge von Lichtquellen obendrauf setzen und dabei noch interaktive Framerates erreichen. Also ich löse das Problem, was klassisch aus der Rendering-Pipeline kommt, nämlich dass ich für jedes Licht die Szene einmal zeichnen muss, das ist dann also Anzahl Lichtquellen mal Anzahl der Objekte, mache ich raus, rechne Anzahl der Objekte und dann quasi an dem zweiten Pass rechnen die Anzahl der Lichter. Also ich löse das entsprechend von M mal L in N plus M, L auf. Deferred Lighting ist dann nochmal ein Erweiterungsschritt zu dem Deferred Shading oder Deferred Rendering an sich, indem man sagt, man macht doch einen dritten Prozess, nämlich einen Light Pre-Process, der nochmal zusätzlich identifiziert, welche Lichtquellen sind überhaupt relevant. Das heißt, es ist nochmal ein Vorabschritt. Dafür brauche ich dann aber drei Schritte anstatt zwei. Der wichtige und sehr, sehr elementare Teil, warum Deferred Lighting sich durchgesetzt hat gegenüber dem Zwei-Pass-Verfahren, nämlich dem Deferred Shading, ist, dass es Multisampling Anti-Alias erlaubt. Das heißt, eine Anti-Alias-Methode, die hardware-seitig unterstützt wird, die wesentlich besser ist als, oder zur damaligen Zeit, wie das quasi so richtig hip wurde, im Gegensatz zu den FXAA-Methoden oder MLAA-Methoden, die momentan Standard geworden sind. Wobei FXAA MSAA zum Beispiel nicht ausschließen. Und was erhalten wir als Ergebnis? Wir erhalten in der Regel 4 Frames als Information, 3 lang manchmal auch. Wir haben einmal die reine Szene mit ihren Farbinformationen, also wirklich unbeleuchtet, welche Meshes haben welche Farbe. Direkt drauf. Ich brauche einmal die Oberflächennormale von jedem Objekt, das quasi gezeichnet wurde. Ich brauche die Tiefeninformation von jedem Objekt und ich brauche zusätzliche Beleuchtungsparameter, die ich dann quasi zusammenführen kann. Wenn ich quasi Lichtquellen kenne, kann ich die 3 zusammenstitchen, um eben das finale Bild herauszubekommen. Ich kann dann auch relativ einfach Schatten generieren aus diesen Informationen, weil ich eben auch Verdeckungsflächen im lokalen Koordinatensystem habe. Also mit einer Lichtquelle geht das, mit mehreren schon wieder nicht. Wenn die Sachen wirklich werden. Gut. Deferred Lighting ist dann nochmal ein entsprechender weiterer Punkt, in dem man dann quasi die Geometrie nimmt, normale und Tiefe berechnet, hier dann einmal das Lighting drauf wirft, was dann quasi die beleuchtete Szene an dieser Stelle ist, und dann verrechne ich das dann nochmal, diese beleuchtete Szene, mit der Originalgeometrie, um die finale Farbe rauszunehmen. Das ist quasi nochmal dann das Deferred Lighting-Prinzip hier aus Blur, wie sie es gemacht haben. Also das ist auch, wie gesagt, das häufigere verwendete Deferred Rendering-Prinzip, anstatt das normale Deferred mit einem extra Pass, weil ich da eben mehr Informationen wegschmeißen kann. Die kann man auch nochmal optimieren, wenn man eben diese tiefen Informationen hält. Das heißt, dass man dann Reset Culling hinten reinhämmert, damit es eben nicht so viel Überzeichnungsinformationen gibt und ich schneller zum Ergebnis komme. Der zweite Punkt, HDR, ist eigentlich überhaupt kein großer Gag. Ist ganz einfach, wir sind nicht mehr auf 8 Bit oder auf eine niedrige Bitanzahl beschränkt, wie wir das typischerweise von 200 von unseren Bildern her kennen. Damit kann man unterschiedlich Überbelichtung vermeiden, also man muss es nicht. Um eben aus normalen Kameras HDR-Bilder zu machen, mache ich das sogar mit Absicht, weil ich dann einfach den inversen Schritt mache. Was erlaubt es mir? Der erste Effekt, der wirklich reingekommen ist, ist eben die Simulation von Adaptionseffekten des Auges. Das ist auch was in GTA zum Beispiel drin ist, dass ich eben simulieren kann, ich komme von einem dunklen Raum in einen hellen Raum. Das heißt, das wird erstmal alles extrem überbelichtet, weil unser Auge viel zu empfindlich ist. Wir adaptieren, da in diese Richtung sind wir auch sehr schnell als Menschen. Und dann sieht das eben so aus, als würde das eben erstmal alles dunkler werden. Und hier ist dann eben ein schönes Bild, das habe ich von Creative Commons genommen, von Wikimedia. Das heißt, es sind hier quasi drei Einzelbilder, unterbelichtet, normal, überbelichtet, also zu hell, zu dunkel und normal. Und wenn ich diese Informationen zusammenfüge, kriege ich halt wesentlich gesättigtere Farben zum Beispiel raus, weil ich eben aus einem größeren Abbildungsraum reingehen kann. Natürlich muss ich, und das ist dann das, wo es interessant wird, da gibt es nämlich dann sogenannte Tone-Mapping-Operatoren. Standard ist Reinhardt, das ist das, was man hier sieht, da gibt es ganz viele von, die dann eben sagen, wie ich aus diesen überbelichteten, unterbelichteten Bereichen, die quasi nicht abbildbar sind in 8-Bit, die Farben wähle, um sie eben in 8-Bit wieder abzubilden. Oder 16-Bit, je nachdem, welche Farben ich habe. In der Regel reden wir von 8-Bit. Weil unser Display dann noch nicht mehr kann. Gut. Was macht GTA 5 bei einem Frame? Die erste Berechnung ist die einer dynamischen Cube-Map. Das heißt, man nimmt die Szene, an der der Charakter steht, und schaut quasi in alle sechs Himmelsrichtungen, vier Himmelsrichtungen und oben und unten, das macht dann sechs, um eben eine solche Cube-Map zu berechnen. Da fangen sie schon an zu optimieren, weil sie zeichnen nicht alle Objekte, sie zeichnen nur Hintergrundobjekte, und sie zeichnen sie auch mit einer sehr niedrigen Auflösung von 128x128. Anstatt der Full HD, die wir typischerweise haben, wir leben mit schon einer sehr niedrigen. Das heißt, wir haben dann 6x128x128 Pixel produziert und die wandeln sie um in eine dual-parabolische Environment Map. Warum machen sie das? Erstens gibt es in einem Würfel natürlich harte Kanten. Über Kanten hinweg zu interpolieren kann nicht jede Hardware. Aber der zweite weitere große Punkt ist, das sind 2x128x128. Das heißt, ich habe quasi 4x128 Quadrat an Texten gespart. Einfach Daten reduzieren, das ist genau das, was sie machen. Das heißt, hier haben sie auch schon einen Optimierungsschritt auf weniger Daten und sie können wesentlich besser auf der Hardware-Seite interpolieren. Das heißt, wir haben dann einmal die Hemisphäre nach oben und einmal die Hemisphäre nach unten. In einem, quasi mit einem Fischauge-Effekt versehen. Sieht man ja auch nicht, weil hier ist es der Boden, da geht irgendwie die Landesgrenze oder der Horizont entlang und dann haben wir hier dann nochmal den Himmel, den wir dann auch nochmal feiner lassen. Und das ist auch so typischerweise das, wo reflektierende Objekte, das nutzt man auch mit der parabolischen Darstellung aus, Effekte, die man in Spiegeln sieht, die Flächen sind dann meistens doch so ausgerichtet, dass sie irgendwie nach oben oder nach unten zeigen. In seltensten Fällen sind die wirklich orthogonal zu dieser Ebene. Das heißt, man wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit entweder den Boden reflektieren oder eben den Himmel. Und das ist auch gerade in GTA, wo es dann viel draußen unterwegs ist und viele Fahrzeuge, die irgendwie glänzen und schimmern, ist das auch wieder ein Effekt, den man mit ausnutzt. Was sie dann machen, ist dann eben Geometrie-Buffer zu rendern, das, was Deferred Shading quasi ausmacht, dieses Deferred Rendering. Das gerade auch mit verschiedenen Level of Detail-Stufen, da will ich jetzt gar nicht allzu tief drauf eingehen. Insgesamt produzieren sie 5 Bilder, mit denen sie dann weiterarbeiten. Einmal eine Albedo-Map, das ist die normale Farbe, dann die Oberflächen normal, eine spiegelnde Anzeige, also wo ich spiegelnde Informationen kodiere, eine Irradiance-Map, also eine Beleuchtungsstärke-Map, was wird wie stark angeleuchtet, auch mit verschiedenen Farbfähigkeiten drauf, und dann haben wir eine quasi 1, 2, 3, 4 haben wir jetzt. Und die zwei, Stencil und Depthmap, die fallen zusammen an, weil ich da das quasi als Standard in der Render-Pipeline habe. Einmal die klassische Tiefe mit 24-Bit und eine Stencil-Map, also einfach nur eine Schnittkarte, in die ich verschiedene Bits reinkodieren kann, um verschiedene Objekte zu identifizieren. Das machen sie zum Beispiel, um den Hauptcharakter darzustellen oder Fahrzeuge oder eben Hintergrundbilder, die ich quasi anders darstelle. Und Pflanzen zum Beispiel sind auch da nochmal drin. Das heißt, ich könnte diese Karte sehr effizient nutzen, um zu identifizieren, wo sind denn alle meine Pflanzen. Und das nutze ich dann auch so. Gut. Also diese Albedo-Diffuse-Map nutzen Sie, da ist natürlich die Farbe des Meshes, der Objekte drin. Was aber besonders auffällig ist, was man schon mal sehen kann, dass eben auch so eines dieser Lighting-Effekte, die es da drin gibt, ist, dass die Motorhaube zum Beispiel schon beleuchtet. Das heißt, so die erste Standardbeleuchtungsschicht haben sie schon drauf gemacht. Das sieht schon so aus, als würde eben eine globale Lichtquelle darauf einwirken. Und das ist genau das, was auch da passiert. Das heißt, das haben sie schon mal als Vorverarbeitungsschritt rein optimiert. Scheint so ein bisschen besser zu laufen, als wenn ich das erst später mache. Das zweite ist dieses Specular Map. Was haben wir hier drin? In dem roten Kanal ist kodiert die Intensität der Spiegelung, also was spiegelt wie stark. Das ist prinzipiell das, was mit Rot ist. Grün ist die Clossiness, also wie schummrig das quasi sich verteilt, ob das wirklich eine reine Spiegelung ist oder ob es mehr so eine aufgeteilte Spiegelung ist, eine Mattheit. Und dann gibt es noch Blau, das ist die Fresnel-Intensität, die ist auf jeden Fall sehr stark vertreten. Das ist auch eben ein entsprechender Verteilungseffekt, den man auch immer wieder braucht, wenn man gerade von Refraktion und Transmission von Lichtstrahlen redet. Das ist ein ganz wichtiger Teil, den haben wir auf jeden Fall auch. Die Bestrahlungsstärke, rot, von der primären Lichtquelle. Mit grün haben, da war er sich selber auch nicht sicher, ist wahrscheinlich die Bestrahlungsstärke von einer zweiten großen Lichtquelle. Ich vermute mal, dass sie da eben dann nochmal ein virtuelles Licht irgendwo reinplatzieren, um das abzudecken. Und blau ist prinzipiell alles das, was selber Licht emittiert. Das sind dann quasi eigene Lichtquellen, die nochmal Licht in die Szene mit hineindrücken. Das nutzt man vor allem, um globale Beleuchtungseffekte zu simulieren, um da ein bisschen realistischer werden zu können. Die Tiefe in der DevMap haben sie logarithmisch gespeichert. Das ist auch ein klassisches Verfahren, was man nimmt, um eben Z-Buffer-Artefakte gerade nahe der Kamera zu vermeiden. Das heißt, ich habe ja der Abstand zur Kamera ist ins Brustum natürlich linear, aber ich habe wenig Informationen hinten. Das heißt, ich werde da eben eine logarithmische Skala nehmen, das wird wesentlich wahrscheinlicher sein und wesentlich besser die Werte abbilden, weil ich da besser die Tiefe habe. Und Stencil, wie schon gesagt, zur Identifikation einzelner Mesh-Teile. Man sieht ja relativ gut hier, ob der Charakter ausgeschnitten ist oder eben auch das Farbwürfel mit einer anderen Farbe ist. Das ist natürlich nur 8 Bits, das heißt, da haben wir nicht allzu viele Farbinformationen, um das schön zu machen, aber man könnte dann eben auch eine farbkodierte 8-Bit-Skala nehmen, um das mal schön darzustellen. Das ist dann wieder so ein Visualisierungsproblem, aber das lassen wir jetzt erstmal. Prinzipiell, was sie machen, es gibt verschiedene Optimierungen. Erste ist, sie rendern Front to Back. Das ist ja so typisch, was man eigentlich nicht kennt. So, der Renders-Algorithmus sagt ja, ich zeichne von hinten nach vorne. Ja, ich überzeichne mich immer wieder. Hier drehen sie es einfach weg. Andersherum, und sie versuchen quasi alle Objekte, die vorne sind, die sie schon mal identifiziert haben, aufgrund der Abstand zum Kamera zuerst zu zeichnen, um eben zu vermeiden, viele Pixel, die sich hinten vielleicht überlappen werden durch Verdeckung, nochmal zeichnen zu können. Das ist Early Set Rejection. Das zweite ist ein sehr interessantes Prinzip, ist ein diffuses Pattern, das sie verwenden, zum Beispiel um Vegetation zu zeichnen. Das heißt, man braucht insgesamt weniger Pixel und das resultiert dann darin, dass solche Bäume irgendwie aussehen, als hätten sie Lücken. Und sieht man ja relativ gut hier, da ist irgendwie so ein Gittermuster drauf. Und es ist auch ein regelmäßiges Gitter, es wird einfach aufgrund der Pixelinformation entschieden, okay, du bist drin, du bist nicht. Und so gehen die quasi durch und man sieht das so aus, als würden die ein bisschen durchsichtig sein. Und dann gibt es noch einen Nachverarbeitungsschritt, der das dann wieder ausgleicht, damit das eben nicht so durchsichtig ist. Schatten brauchen wir natürlich auch. Dann bauen sie quasi eine solche Shadow Map. Die sieht genau so aus, wie sie hier abgezeichnet ist. Und was ist das? Das ist eine sogenannte Cascaded Shadow Map. Das heißt, man verwendet verschiedene Kamerafruster der Reihe nach, um quasi verschiedene Abstände unterschiedlich kodieren zu können. Hat den riesigen Vorteil, dass ich gerade für weit entfernte Objekte möglichst viel zusammenfassen kann. Da kann ich den Schatten sowieso nicht mehr gut erkennen. Da langt es, wenn er grob in der richtigen Richtung ist. Aber ich kann für meinen Charakter, der sehr nah an der Kamera ist, kann ich einen höheren Detailgrad stellen. Das heißt, ich habe quasi weniger Speicherplatz gebraucht für die hohe Qualität vorne. Und wenn ich die quasi auch hinten haben würde, wo sie mir nichts bringen, würde ich sehr viel Speicherplatz verlieren. Ich kaufe mir das quasi dadurch, dass ich dann sage, hier verliere ich die Details. Auch sehr schönes Prinzip. Auch schon wieder eine Optimierungsstrategie, um irgendwie Speicher zu reduzieren, damit ich das effizient benutzen kann. Die ganzen Framebuffer, die wir haben, sind mit 16-Bit Farbtiefe gerendert, also normalen die Albedo Map, die Immediant Map, die Tiefen Map hat sowieso 24 Bit. Und jetzt kommt die Frage, wie komme ich denn jetzt wirklich auf das finale Bild, das ich anzeigen kann. Ich skaliere, ein lustiger Algorithmus, wir nehmen dieses HDR-Bild, das quasi dann zusammenkompositet wurde, skalieren es auf ein Viertel der Originalgröße. Aus diesem ein Viertel der Originalgröße Bild lassen Sie den Compute-Shader laufen, der die Luminanz berechnet. Das schreiben Sie in einen 1-Kreuz-1-Shader rein, also die maximale Luminanz, die Sie dann verwenden, um in einem sogenannten Bright Pass helle Stellen zu finden. Ja, also was ist ungefähr an dieser maximalen Luminanz dran? Und daraus bauen Sie dann quasi in diesem Einviertelbild entsprechende helle Stellen werden markiert und die werden in diesem Brightness Buffer verwendet, um einen Bloomfilter, also so einen Strahlfilter, so ein bisschen Strahlen. Und wenn Sie das quasi gemacht haben, das wenden Sie dann auf das Originalbild dann an in der Größe, konvertieren Sie das quasi in sRGB. sRGB ist ja ein normierter Farbraum. Mit dem können wir relativ groß farbgetreu das wiedergeben, das ist dann bildschirmspezifisch, wird das dann nochmal angepasst. Jeder Bildschirm hat eben eine sRGB zu seiner Bilder. Mit Gamut-Darstellung konvertiert. Und Konvertierung schreibt dann in K. Gut. Und jetzt haben wir ja schon gehabt, dass eben dieses Tone-Mapping, was ja quasi da passiert, ich suche nach der maximalen Luminanz, um das entsprechend anzupassen, kann ich eben auch Adaption zum Beispiel simulieren. Relativ einfach, indem ich diese maximale Luminanz manipuliere und schon bekomme ich ein sehr dunkles Bild, das normale Bild, wie es aussehen würde, und eine überbelichtete Variante, die wirklich zu stark effektmäßig aussieht. Das ist alles aus einem und demselben Frame quasi produziert, das ist alles nur dieser HDR Tone Mapping Shader, der darauf angewendet wird, um dieses Bild produzieren. Kommen wir zu dem zweiten Teil. Jetzt haben wir quasi diesen Frame auseinandergenommen. Da ist schon eine ganze Menge passiert. Da ist noch viel passiert, ohne dass wir überhaupt die Geometrie angefasst haben. Wir haben schon eigentlich ein relativ schönes Bild gemacht, aber wir können es noch besser. Prinzipiell, Lichter werden dynamisch berechnet. Hier ist in diesem Bild sieht man alle möglichen Lichtquellen. Das sind nicht gerade wenig. Und das Spiel läuft trotzdem interaktiv. Und da kann man einfach mal nativ probieren, irgendwie so viele Lichtquellen in die Szene reinzusetzen. Besonders wichtig, dass da auch Lichtquellen dabei sind. Das sind Autos, die fahren und dann sind zwei Scheinwerfer vorne dran montiert werden. Das wird dann einfach mal identifiziert und die fahren dann gegen Bild gegen. Zwei Lichtquellen, die Sie in dem Bild nur die Sichtung haben, sind dann die hier hinten dran, weil die dann anders sind. Wäre auch zu einfach. Das wird eben dann hineingenommen, wir werden auch verschiedene Level- und Detailstufen verwendet, um das quasi darzustellen für diese Lichtquellen. Aber was man jetzt noch zum Beispiel nicht drin hat, sind Wasserreflektoren. Und das, was wir hier sehen, eben, dass verschiedene Spiegelungen stattfinden und wir quasi erkennen, okay, das ist wirklich eine Wasserreflektion. Man weiß jetzt, was wir haben, ist eigentlich nur das hier oben. Wir können identifizieren, dass da irgendwas Blaues ist. Das ist nicht mal gewählt, weil das wollen wir gar nicht geometrisch repräsentieren, das ist viel zu aufwendig. Das können wir viel, viel einfacher zusammensetzen, indem wir einmal eine Kamera in den Pool setzen, die falsch rum herausschaut, mit einem passenden Flussdruck, dass das quasi auf dem Kopf steht, müsste noch invertiert werden, macht man dann einfach einen Shader. Das zweite ist, wo sind überhaupt Wasserflächen? Das ist quasi so eine Stencil-Map, die darauf angewendet wird, die dann sagt, wo ist mein Wasser? Und das dritte ist eine Bump-Map, die ich verwende, um eben dieses Wasser zu simulieren, wo ich dann auch über die Zeit hinweg verschiedene Effekte machen kann. Das ist, wenn man jemals so einen Pool gesehen hat, der sieht nicht so aus. Also ich habe noch keinen Pool gesehen, der so Wasser ist. Also das macht irgendwie wenig Sinn, weil das müsste ja, die Wellen müssten ja vom Rand entsprechend reflektieren. Das ist ein sehr lineares Muster, was hier stattfindet, wirklich sehr glaubwürdig, ist aber sehr einfach zu erfassen. Und in den meisten Fällen fällt das gar nicht. Weil man dann eben auch dann das, wonach man eigentlich sucht, ist, hier ist eine Mauer, reflektiert die, ja, die ist drin, sieht gut aus. Also wir schummeln uns da schon sehr dreist hier an dieser Stelle, aber es wirkt sehr glaubwürdig. Das zweite, was man typischerweise als Post-Prozent-Effekt kennt, sind Linseneffekte, und zwar aller möglichen Art, und die sind natürlich auch in GTA drin, weil es das irgendwo ist, was man erwarten würde. Wir kennen ja unsere Filme, Und im Film gibt es so schöne Effekte wie Lens Flares zum Beispiel. Was sind Lens Flares? Das sind einfach Linsenartefakte, die quasi eine Refraktion innerhalb dieser Linse stattfinden, dass es so quasi aussieht, als würde dieser Lichtstrahl mehr durchschießen. Und wie machen sie das? Sie nehmen einmal diesen Spektralwert, einfach so eine Farbverteilungskarte, verschiedene scharfe Geometrien von so einem Linseneffekt, der aufsteht, plus ein Zerfaserungsartefakt an dieser Stelle. Und das schmeißen sie quasi alles in diese Szene rein, innerhalb der Bedingung, dass ich quasi nah an die Sonne schaue, bekomme ich genau diese Effekte und sie pflanzen dann die ganze Geometrie rein, die sie dann entsprechend texturieren. Und wenn ich das alles anwende, dann sieht das dann ungefähr so aus. Das heißt, ich bekomme hier, wie Sie es selber nicht so gut, also hier ist prinzipiell eine Linie und dann haben wir natürlich hier von da oben diesen breitgezogenen Lens Flare, den ich da einfach nur zusammenstitche, um das Endresultat zu bekommen. Und dadurch ist es mir wirklich sehr einfach, diese Lens Flares zu simulieren. Und das sieht eben so aus, als würde eine Kamera auf diesen Charakter zum Beispiel zeichnen. Mit Realität würde man ja immer sagen, oh Gott, die Sonne ist zu hell, aber wir würden ja eine Lens Flare legen. Das ist eher so nicht wertes Szenario. Oder man erwartet das. Filmt sich gerade mit einer Lens Flare. Das zweite sind anamorphe Linsen. Das ist auch so ein typischer CinemaScope-Effekt. CinemaScope war ja eben der Kinostandard, den man verwendet in Amerika, hauptsächlich mit 235:1, was man eben aus dem 35mm Film macht. Das heißt, der 35mm Film wurde quasi so auseinandergezogen, dass er quasi dieses CinemaScope bekommt. Und das ist durch eine anamorphe Linse. Also die ist quasi nicht gleichmäßig, sondern sie versucht eben unterschiedliche Teile unterschiedlich stark zu zerren. Und das führt im Film und gerade auch das, was man dann kennt, zu sehr übertriebenen Highlights. Und das haben sie entsprechend nachgebildet. Man sieht das hier bei den Lichtquellen, hier noch nicht. Also das sind die zwei Lichtquellen von den Scheinwerfern des Fahrzeugs. Und wenn ich jetzt hier drauf eben einen solchen anamorphen Filter nur auf die reine Beleuchtungseffekte anwende, sieht das ungefähr so aus. Das heißt, ich habe zum einen so einen Überstrahlungseffekt, der stattfindet. Das ist quasi der Blumenfilter, der reinkommt. Und diesen Strich hier, das ist ein anamorphen Filter. Das wird auseinandergezogen. Weil da eben dann einzelne unterschiedliche Wellenlängen, ist dann auch wieder abhängig von Wellenlängen eigentlich, dazu führen, dass das quasi nicht verzerrt. Weil so eine Linse ist natürlich nicht Wellenlängen unabhängig, sondern wirklich. Und das ist dann auch so einer dieser typischen Effekte, den man vermehrt jetzt gerade auch findet. Der Bokeh-Filter ist da auch relativ bekannt, der das macht. Was man in Spielen immer mehr sieht und in Kinofilmen ist das sowieso überinflationär. Nachtsehen, oh, das muss alles super mega viel strahlen. Ist ja eigentlich gar nicht. Aber das wäre mir noch nicht aufgefallen.
Die Frage, warum ist nur eine Linse, oder wie entscheidet die Linse, welche Quelle sie nimmt?
Das ist, weil es eine anamorphe Linse ist, also eine nicht gleichmäßige Linse, hängt es quasi davon ab, wo der Mittelpunkt ist.
Zufall, also wie sie das.
Das ist quasi genau die Szene so gemacht, dass man das genau hier sieht. Das hängt, wie gesagt, davon ab, ob das Licht entsprechend in die Kamera fällt und eben im passenden Winkel dazu steht. Und in der Mitte ist der Effekt stärker als in den Randbereichen. Der letzte Effekt, den ich jetzt nur kurz darstellen muss, ist die Schärfentiefe. Ja, ist richtig rum. Ich will auch in der Tiefenschärfe sagen, aber es ist Schärfentiefe. Was heißt das? Das ist der Bereich, in dem eine Kamera, ein Linsensystem, einen Teilbereich hat, in dem die scharf abgelegt kann. Also alle Elemente, die sich in einer bestimmten Tiefe befinden, von vorne bis hinten, in einem Intervall, die werden als scharf auf der Bildebene abgebildet. Das ist auch ein Linsensystem geschuldet. Prinzipiell würde man ja sagen, aus primitiver Linse, es gibt eine Ebene, die kann ich abbilden. Daraus macht man eben ein leichtes Volumen. Und das will ich entsprechend dann scharfe Linsen. Führt dazu, dass Bereiche, die natürlich näher an der Linse sind, unscharf werden und auch Bereiche, die weiter weg sind, unscharf werden. Das ist auch wieder nur ein Effekt, das ein Linsensystem erzeugt. Wir Menschen sind in der Lage zu akkumulieren, das heißt, wir können Tiefe fokussieren, je nachdem, ob man eine Brille braucht oder nicht, können wir das besser mit. Aber in der Regel sind auch Brillen so gemacht, dass wir jeden Bereich einfach frei scharf stellen können. zum Beispiel für mich totaler Overkill, wenn ich einen 3D-Kinofilm sehe, macht mich das total wahnsinnig, weil die nämlich mit Schärfentiefe arbeiten. Das ist auch also ein typischer Kinoeffekt. Ich möchte quasi den Darsteller in den Fokus rücken oder die Aufmerksamkeit der Zuschauer steuern, indem ich sage, ich stelle etwas anderes scharf. In einem reinen 2D-Bild, das stelle ich einfach mal persönlich scharf, dann sehe ich das immer. Im 3D-Film macht der Direktor jetzt, da hinten wird jetzt scharf gestellt, ich kriege es halt nicht mit. Ja, und dann auf einmal wird alles unscharf, was ich gerade angeschaut habe. Und ich muss neu fokussieren, das macht es extrem anstrengend. Das sind auch so die typischen Ermüdungserscheinungen, die man hat, wenn man 3D-Kino sieht. Deswegen ist das so anstrengend, weil das einfach nicht mit der eigenen Erwartung zusammenpasst. Die Frage ist jetzt natürlich, wie macht man sowas? Und die Lösung dieses Prinzips ist relativ einfach. Das heißt, ich habe quasi die Originalszene. Ich habe die Tiefengabe habe ich sowieso dazu, die habe ich ja vorher schon rausgerechnet. Das ist quasi das Standardergebnisbild für Faustfeld. Wenn ich dann noch Fog, also Nebel hinzufüge und die Standardbeleuchtungseffekte, die ich kenne, dass das irgendwie super cool aussieht. Und dann nehme ich eben einen sogenannten Circle of Confidence Filter, quasi wo ist das Intervall, das ich für scharf erachte, wie tief darf das sein. Ich diskretisiere also die Tiefenkarte in verschiedene Bereiche. Zap, zap, zap. Und dann hole ich mir nochmal explizit die Elemente heraus, die vorne dran sind, weil die möchte ich mit einer anderen Verzerrungsstufe versehen, als die hinten dran sind. Und dann bekomme ich quasi hier die zwei Effekte rein. Und wenn ich jetzt mal ins nächste Bild rübergehe, sieht man, wie quasi, also hinten auf jeden Fall sehr stark, wie jetzt eben alles zusammen verwischt wird. Das ist also einfach ein normaler Gaussfilter, den man darauf legen kann. Es gibt verschiedene, die natürlich bessere Effekte liefern. Aber was auch passiert ist, dass eben hier der Charakter vorne auch weicher gezeichnet wird. Das sieht man nicht so stark, das will man auch nicht, deswegen wird das zweigeteilt. Aber auch die Outlines quasi hier am Jackensaum sieht man das relativ gut, wird auch ein bisschen unscharf. Aber nicht so stark, das ist dann quasi so wirkt, als wäre das wirklich komplett wurscht. Also das muss dann auch nicht sein, weil das wirkt dann nicht mehr. Gut! So viel zum Thema, was kann ich mit Post-Process-Effekten alles Schönes machen. Also aus den reinen Bilddaten, die ich habe, kann ich das alles rausholen aus den einzelnen Meshes. Da gibt es dann noch ganz viele Tricks mit Level-of-Detail-Systemen, die ich dann verwenden kann, um die Datenmenge noch zu reduzieren und da ein bisschen besser mit handhaben würde. Was sie auch drin haben, deswegen habe ich es jetzt nicht hier, das ist im Workbook das auch nochmal beschrieben, ist, wie rendern sie denn eigentlich die Menschen, die Haut vor? Das soll ja auch sehr authentisch aussehen. Wir wollen ja eben nicht, dass das irgendwie so wirkt, als wäre das ein Plastikgesicht, was da ist, sondern soll aussehen wie ein realer Mensch. Und die korrekte Repräsentation, also wirklich so gut, wie wir es können, die ist etwas, das können wir fast interaktiv rechnen, sage ich mal. Da sind wir immer noch ein bisschen von entfernt, aber wir können es sehr gut approximieren, nämlich mit einer sogenannten Bidirectional Subsurface Covering Distribution Function. Da fehlt das Distribution. Eine BSSRDF. Und was hier dann entsprechend einfach passiert, ist, dass eben Bereiche, die eigentlich gar nicht angeleuchtet werden, trotzdem beleuchtet erscheinen, weil unsere Haut lichtdurchlässig ist, bis zu einem gewissen Grad. Das sieht man auch bei Marmor. Marmorfiguren sind auch immer drauf gelegt, oder Jadefiguren, dass eben wir es von einer Seite beleuchten, aber die andere Seite, die quasi Licht abgewandt ist, was man mit der klassischen Beleuchtungsrechnung ja dann auch erwarten würde, dass sie dunkel sind, sind eben dann nicht mehr dunkel, weil eben die Haut Licht durchlässt, was dann eben dafür führt, dass eben dann hier gerade diese Randbereiche sich mehr hervorheben und ein bisschen besser aussehen. Das ist mehr so das, was wir erwarten würden. Was auch natürlich geht, dass man dann das auch durchscheinen lässt, wenn man wirklich von hinten beleuchtet wird mit einer sehr starken Lichtquelle, das ist jetzt hier nicht drin, kann man zum Beispiel auch dann das Rot färben, weil man weiß, okay, da muss halt einfach Blut durchlaufen, weil sonst ist dieser Mensch nicht mehr Mensch. Und deswegen hat er auch einen rötlichen Stich zum Beispiel. Und das kann man dann auch sehr gut dann einfach, dann werden wir schon wieder sehr frei, haben schon wieder neue Variablen, die wir manipulieren können, könnten wir ihn dann auch einfach irgendwie grau machen und schon sieht er ein bisschen untoter aus. Ja, aber er sieht trotzdem noch aus, als hätte er eine durchsichtige Haut. Gut, prinzipiell teilen wir das aber in drei Elemente auf, nämlich einmal in ein Skelett, gut, das ist eine klassische Kinematik, die wir schon kennen. Auf dieses Skelett werden Muskeln draufgelegt, das kennen wir prinzipiell ja auch. Und darauf wird dann im Endeffekt die Haut gespannt, die dann quasi das alles zusammenhält. Also wirklich rein anatomisch gesehen sehr sinnvoll, aber das sind auch die drei Ebenen, die wir simulieren können. Skelett haben wir schon kennengelernt, Haut habe ich gerade angesprochen. Wie sieht es denn aus mit den Muskeln? Also wie verformt sich die Haut und wie müssen sich die Muskeln bewegen, wenn ich das entsprechend so zusammenfasse? Chadwick hatte schon 89 das mal zusammengefasst, klar, Skelett, kinematische Kette. Ich habe also eine Basisrepräsentation von verschiedenen Posen, kein Problem. Die Haut ist jetzt hier der interessante Teil, die nämlich die Verbindung zwischen, der Muskel ist der interessante Teil zwischen Haut und Skelett, die Verbindungsform, und das ist eine Freiform-Deformationsebene. Da gibt es ganz eigene Berechnungsvorschriften, die man durchgehen kann. Prinzipiell haben sie aber zwei elementare Teile, nämlich ein Muskel kann sich zusammenziehen. Und ein Muskel kann durch einen anderen Muskel gestreckt werden. Also ein Muskel von selber kann quasi nur sagen, ich höre auf zu ziehen, mehr kann er nicht. Also ich brauche immer einen Gegenmuskel, damit sich das entsprechend streckt. Deswegen ist auch Krafttraining in eine Richtung immer sehr sinnfrei. Man muss auch die entsprechende Gegenrichtung trainieren. Natürlich ist diese Reduktion auf diese zwei Sachen nicht ganz anatomisch korrekt. Es gibt auch noch reine Muskeln, die nur Halteoperationen durchführen. Das heißt, die eigentlich nur quasi unter permanenten Spannung stehen. Das gehört trotzdem dazu. Das ist dann entsprechend der Teil, den man dann weglässt. Und auch anatomisch ist das auch nicht perfekt, weil wir einfach sagen, der Muskel kann halt einfach sich zusammenziehen. Punkt Ende aus. Ja, er hat ja natürlich eine gewisse Belastungsgrenze. Das ist dann auch gerade, warum sich dann Muskeln bilden und man quasi diese Ausdehnung hat, weil dann die entsprechenden Fasern sich überlagern und immer dicker werden müssen. Das lässt man jetzt einfach mal geflissentlich Tisch rein, weil das wollen wir jetzt nicht auch noch simulieren und sagen es einfach nur, dass wir das quasi repräsentieren können und sagen, okay, du hast dieses Volumen. Das hatte Schäfer 97 schon mal vorgestellt, das zeige ich dann. Für die Haut nimmt man mikrobische Patches, die ich dann einfach darüber lege. Entsprechende Kontrollpunkte sind hier durch die Muskeln gegeben. Die Muskeln sind dann durch Kontrollpunkte an das Skelett festgemacht, weil die kann ich dann nicht bewegen, ich kann damit nur das Skelett bewegen und die Haut. Und die Kontrollpunkte eben durch die Muskulatur, dass ich dann sagen kann, okay, wie muss das denn entsprechend zum Beispiel zusammenfalten, dass das authentisch ist. Ich möchte mich ja nicht hinstellen und sagen, okay, das Haut hier fängt an, die Falten zu werfen, sondern das soll einfach durch die Muskeln geschehen. Und das ist das, was dann auch Schepers entsprechend gemacht hat. Es sind auch hier verschiedene Posen. Das ist heute vielleicht grafisch nicht mehr so der Standard, mit dem man rechnen würde, aber was sie auf jeden Fall schon gemacht haben, sind eben diese verschiedenen Armpositionen zu berechnen. Und dann eben die Muskelpartien quasi, die haben sie nur noch angesprochen, um eben diesen Arm zum Beispiel zu bewegen. Und darauf haben sie dann einfach durch diese Control Patches die Haut draufgelegt und konnten dann eben sagen, wie das sich verhalten, um möglichst authentisch auszusehen. Ein Thema, was glaube ich jetzt auch im aktuellen Teil natürlich sehr interessant zu sehen habe. Das sieht man da auch bei den aktuellen Spielen, wird da sehr viel Energie drauf gelegt. Witcher 3 mit Nvidia Herbergs oder Lara Croft mit PressFX sind da sehr, sehr beliebt dran. Das hat eine extrem hohe Komplexität. Über die Farbgebung von Haaren möchte ich gar nicht sprechen. Das Bild habe ich nicht rausgesucht. Es gibt aber ein Screenshot, der ein rotes Haar, ein braunes Haar, ein schwarzes Haar und ein blondes Haar zeigt. Und die Kamera geht raus und man sieht, okay, das ist einfach ein blonder Haarschopf. Weil das einfach abhängig davon ist, wie das Licht darauf fällt, bekommt das unterschiedliche Farbgebung, weil Haare auch sehr lichtdurchlässig sind. Und die hängen dann entsprechend sehr von ihrer Nähe ab. Also wie gesagt, das ist eher so eine Problematik für fotorealistisches Rendering, aber wir wollen es ja simulieren. Ja, wir haben ungefähr 100.000 Stellen, je nach Haardichte, in der Regel bei Männern auch nach Alter abhängig. Was aber prinzipiell gibt, sind flexible Zylinder. Das heißt, sie sind zylindrisch förmig. Und ich kann sie sehr, sehr stark biegen. Aufgrund ihrer Position, wir sind alle irgendwie am Kopf festgemacht, haben wir natürlich sehr viele Kollisionen. Das ist auch gewollt und das ist auch wichtig, weil sonst würden Haare sich nicht so bewegen, wie sie sich bewegen. Es ist eine sehr große Menge an Reibung vorhanden. Haare reiben sehr stark aneinander und dadurch ergibt sich eine statische Elektrizität, die ist natürlich so gering, dass sie uns nicht wehtut, aber sie ist trotzdem vorhanden, was dann quasi dazu führt, dass die Haare nicht quasi knapp aufeinander liegen, sondern in einem kleinen Abstand zueinander haben. Und die Frage ist natürlich, wie kann ich diese übermäßige Komplexität irgendwie sinnvoll reduzieren, damit ich nicht damit beschäftigt bin, 100.000 Haare zu simulieren, nur damit dann jemand sagt, hey, cool, die Haare sehen gut aus, aber ich kann das Spiel nicht mehr spielen. Ja, das ist irgendwie auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Und hier hat Nvidia schon relativ früh angebracht, Hand-Animation Rendering von dem Nano-Demo, das ist in den GPU Gen 2 drin. Da geht es um die entsprechende Modellierung, wie setze ich die Haare überhaupt zusammen, wie simuliere ich das, das ist auch eine Variation der Position-Based Dynamics an dieser Stelle. Das heißt, man bildet eine Kette von Partikeln, die dann quasi eine Haarstange geben und es gibt quasi eine Metrik oder eine Simulationsvorschrift, die heißt Constraint mehr oder weniger Dynamic Follow the Leader. Das heißt, quasi, wenn der Haaransatz sagt, okay, da geht es lang, dann geht es da lang. Und dann folgt der das einfach. Das ist quasi wie quasi so eine schöne Kette, die einfach durch unsere falschen Modelle geht. Was sie auch ansprechen, ist natürlich die Tessellierung. Das heißt, wie fein muss ich das Haar überhaupt unterteilen, um möglichst authentische Bewegungen hinzubekommen. Shading ist ein Marginal Reflectance Model. Das ist eins von vielen Möglichkeiten, um Haare zu simulieren. Und einen Schattenwurf machen sie, indem sie einfach sagen, okay, ich mache dann eben ein Bounding Volume drumherum und das ist das, was im Endeffekt dann Schatten wirft. Für weitere Literatur würde ich dann eben mal wieder auf unseren geliebten Herrn Müller zitieren, aber ich möchte euch jetzt erst einmal die Nano Demo zum Beispiel zeigen. Das heißt, man sieht schon ziemlich gut, wie sich die einzelnen Haarsträhnen bewegen und auch eben eine Hauptdirektion quasi einnehmen. Das heißt, sie fliegen nicht irgendwie wild durcheinander und sie haben auch eben so diesen Bündelungseffekt. Was sie natürlich hier sehr stark ausnutzen, ist, dass es eine Unterwasserdehnung ist. Das heißt, da wird es ein bisschen leichter. Da muss man nicht so ganz komisches Zeug noch auseinanderrechnen, quasi die Schwerkraft oder auch so ein Zeug. Das macht dann noch mehr Kopfzerbrechen. Und was sie natürlich auch weglassen, ist natürlich die klassische Elektrizität zwischen den Haaren. Das haben sie quasi einfach wirklich dieses volle solide quasi abgedeckt. Das ist eine Demo, die kann man sich runterladen, kann man einfach ausprobieren, wenn man eine Grafikkarte hat, die DirectX 11 fähig ist. Muss das schon sein. Im Prinzip kann das fast jede Zeit GeForce richtig. Also das sind schon, wir reden ja schon wieder 5 Jahre in der Vergangenheit, das ist glaube ich nichts mehr. Gut, was auf jeden Fall noch ein bisschen schöner ist, ist dann die aktuellere Demo. Das sind natürlich die Gameworks, die da quasi zusammenfallen. Das ist auch sehr plakativ gemacht. Ich meine, da machen wir hier auch ganz viel. Richtig, gerade für Call of Duty Ghost war es übrigens ein super Feature. Deswegen gibt es diesen komischen Hund in diesem Spiel. Und wirklich nur deswegen gibt es diesen Hund. Weil wir mussten irgendwie dieses Feature verkaufen. Also, das ist irgendwie nur das, was jeder da so erzählt. Also Nano seit 2008 mit anderen noch nicht Tessellierungseffekten, aber im Großen und Ganzen das, was sie daraus gemacht haben, dass eben diese ganzen Härchen hier drauf dynamisch platziert werden. Das heißt, ich muss nicht hinschreiben, dass da eben ein entsprechendes Feld ist, sondern ich sage einfach nur, hier in diesem Bereich soll Feld sein und das soll so und so dicht sein. Und es soll ungefähr folgende Länge haben. Das sieht man auch hier. Ich mache mal, ja schön, ich liebe das, wenn man Pause drückt und es wird dunkel. Machen wir mal zurück. Das sieht man auch hier, dass es entsprechend eigentlich wenige Haare sind, die man real modellieren muss und der Rest wird dynamisch interpoliert und generiert. Das heißt, ich muss nicht die Arbeit machen und alle einzelnen Haare setzen, sondern das macht das System. Das war auch bei Ice Age beim ersten war das natürlich auch eines der großen Punkte, wo viel Rechenleistung reingegangen ist. Nämlich um beim Manni, dem Mammut, die ganzen Haare richtig anzuzeigen, dass die wirklich sinnvoll sich bewegen, ist extrem viel Energie reingegangen, was dann auch langfristig sich quasi in der Rechenkiste auch manifestiert hat. Ja, man sieht schon, es sieht irgendwie sinnvoller ab, ob das dann für dieses Spiel so elementar relevant war, dass das da eben drin ist. Das lasse ich jedem von euch das selbst zu entscheiden, wenn man das Spiel wann spielen möchte. Ich habe es nicht gespielt, ich habe nur die Minions gesehen und dann habe ich gedacht, okay, das ist nicht besser von unten durchgegeben. Gut, ist ja nicht so, dass Nvidia ganz allein an dieser Technik forscht. Es gibt ja noch so eine komische andere Firma, ich glaube AMD ist der Name. Kann man auch mal gehört haben. Die haben eine ähnliche Technik und das ist das, was bei Lara Croft dann quasi zum Einsatz kam. die natürlich auch auf ein ähnliches Prinzip zurückgreift, was die Simulation von diesen Elementen betrifft, von den Passwörtern. Man sieht auch, sie haben natürlich in Fallback-Methodik immer mit dabei, das heißt, wir können auch Haare schlecht simulieren, damit ich quasi auch sagen kann, lieber NVIDIA-Besitzer oder lieber AMD-Besitzer, ihr müsst jetzt nicht ganz ohne Haare auskommen, aber wenn ihr natürlich die Technik unterstützen könnt, dann sieht das natürlich nochmal besser aus. Das Video ist natürlich ziemlich dunkel, das weiß ich, aber im Großen und Ganzen sind natürlich die Animationen, die auch hier dann stattfinden, wesentlich plausibler. Das ist auch wieder so ein Teil, den wir schon mal angesprochen haben. Hier wird auch sehr viel geschummelt, um eben ein möglichst glaubwürdiges Bild zu erzeugen, nicht ein wirklich realistisches. Also ich würde ja prinzipiell schon behaupten, bei dem schon fliegen die Haare dann noch ein bisschen mehr wie die Gegner, also da spreche ich auch aus Erfahrung. Aber hier sind halt eben eindeutig wesentlich mehr Haare simuliert, was dann eben auch dazu führt, dass es feinere Haarsträhnchen gibt, die sich auch zusammenbilden. Das ist auch so ein ähnliches Follow-the-Leader-Prinzip, die das dann eben erlaubt, das wesentlich besser darzustellen. Gut. Nachdem wir jetzt quasi Muskeln machen können, die entsprechend alles bewegen, wir können Haare simulieren. Ich kenne auch ein Paper, das sich bei Fotorealismus mit beschäftigt hat, wie erstmal Werte richtig wachsen, die möglichst plausibel aussehen. Das ist auch durchaus ein ganz eigenes Forschungsaspekt, den man da auch nochmal angehen kann. Wie sieht das denn aus mit Gesichtern? Was ist eigentlich das Problem, das wir Menschen mit den Gesichtern haben? Das erste ist natürlich, dass eine extrem hohe Anzahl von Muskeln, und es sind auch sehr, sehr feine Muskeln, die sich da befinden, die es uns ermöglichen, sehr, sehr verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten. Diese Gesichtsmuskeln ermöglichen uns sehr, sehr, sehr hohen Grad an feiner Steuerung, was uns eben auch zum Beispiel ermöglicht, Sprachen zu sprechen. Die Muskeln sind natürlich auch kulturell unterschiedlich geprägt. Das heißt, auch die Gesten, die man gerade ausführt, ist das gerade, was dann unterschiedlich geprägt ist. Und man nutzt das auch sehr stark, die Gesichter zur Identifikation von irgendwas, sei es eben eine entsprechende Geste, so wie ja. Und dann bin ich im anderen Ende, heißt das übrigens dann nein, ne? Geht's auch. Ja, wenn man dann so in die östliche Region geht, kann das auf einmal sehr gefährlich werden. Das heißt dann nicht alles immer ja, dann gibt es dann nicht, das heißt dann sowas ja. Und Lachen ist zwar auch prinzipiell eine Geste, die man überall kennt, das haben sie auch bewusst mal untersucht, aber das heißt nicht überall, dass ich immer fort. Das ist auch was, eigentlich, was man erwarten würde, wobei das war dann, ich glaube, ein Stamm in Afrika, der das quasi ganz für sich genommen ganz anders interpretiert, als wir das eigentlich erwarten würden. Gut, hier ein schönes Beispiel, wie ich eben ein Gesicht zum Beispiel scalpen kann, eben aus einem Block, in dem ich einzelne Elemente hinzufüge und wegnehme und das immer feiner iteriere. Mehr so aus, ich kann es mal zeigen, den Effekten mit drin. Aber was viel interessanter ist, ist nämlich, wie ich diese Gesichtsmuskeln einzeln identifizieren kann, was denn mit wirklich dann eine entsprechende Aktion beschreibt. Das ist von Ekman und Friesen schon 78, so ein Psychologen, Wahrnehmungspsychologen, haben das schon mal gemacht. Die haben das Facial Action Coding System vorgestellt. Die haben also versucht, möglichst unabhängige Elemente zu finden, die man einzeln steuern kann, die quasi entscheiden, wenn ich die alle zusammensetze, dann ist das ein Lachen. Das ist auch, wo man künstliches und erzwungenes Lachen unterscheiden kann, ja, wo man auch sagt, die Augen lachen auch immer mit, das ist auch ein wichtiger Teil. Und sie haben quasi die Basiselemente identifiziert, die Action Units, und zwar insgesamt sind das 46, und die wurden dann quasi eine große Menge von Gesichtern, ja, so schöne Mugshots, wurden gemacht, wieder auf abständig, wie stehen die Lippen, das gibt es dann auch mit den Augen, die Stirnmuskeln, eben die Wangenknochen, wie die alle relativ zueinander stehen müssen, um eine entsprechende Action Unit zu beschreiben. Die CG-Generierung ist gerade wichtig bei Gesichtsanimationen. Also da ist dann eigentlich der Teil, wo dieses Facial Action Coding System zum Tragen kommt. Wie muss ich quasi diese Information nutzen, um zum Beispiel die Positionierung der Vertices zu machen? Dass das eben so aussieht, als würde das Gesicht lachen. Also wie muss ich das verschieben? Wichtig für Gesichtsanimationen ist natürlich auch einfach, wo ist eigentlich der Mund? Welche Vertices bilden jetzt der Mund, damit ich dann Lippensynchronität erzeugen kann? Und es ist natürlich gerade auch sehr stark an abhängig von der Anzahl der Primitive, ist ja ganz klar. Aber ich möchte natürlich nicht hergehen und sagen, hier sind 700.000 Vertices, die du bewegen musst, damit du jetzt die linke Lippe hochheben kannst. Sondern ich möchte das möglichst einfach kodieren und dann ähnlich wie bei den Haaren einfach kodieren, aber aufwendig simulieren, damit es glaubwürdig ist. Methoden gibt es natürlich ganz, ganz viele davon. Die einfachste, die man schon gesehen hat, sind Subdivision Surfaces. Ich kann Gesichter digitalisieren. Also beim Motion Capture hatten wir ja vorhin schon gesehen, den Andy Serkis, der eine Kamera hatte mit den einzelnen Markern da drin. Das sind auch an den wichtigen Positionen wieder die Marker gesetzt, um eben zu identifizieren, wann sich entsprechende Muskeln bewegen, die sich dann auf die Haut übertragen lassen. Und da gibt es dann von, ich mache nur 10 Marker bis hin zu, das ganze Gesicht ist voll, gibt es alle Variationen. Und ich kann natürlich schon ein bestehendes System nehmen und einfach sagen, okay, ich bewege jetzt mal eben die Lippen nach oben und schon habe ich das, oder ich lasse eben die Mundwinkel nach oben gehen, petze die auch ein bisschen zusammen, das sieht so aus, als ich adaptiere was bestehendes. Interessanterweise ist das sogar durch den MPEG-4-Standard sogar auch standardisiert worden, also die haben das quasi auch mit reingenommen, wo sie quasi Facial Animation Parameter identifizieren. Also falls sich jemand mal Gedanken, wie kodiere ich sowas und schicke sowas irgendwie durch das Internet, MPEG-4 war mal so frei und hat das gemacht und hier sind dann die entsprechenden Coding-Punkte, die das irgendwo identifizieren. Was man zum Beispiel sehr schnell findet, sind dann das Zähne, eben durch oben, unten quasi identifiziert bin, dass ich die auseinanderhalten kann und sagen kann, okay, der Mund bewegt sich auf. Das ist, sind so ganz einfache Sachen. Zunge ist auch ganz explizit nochmal hervorgehoben, die ist auch sehr wichtig, um eben eine Animation darzustellen. Und so geht das quasi durch das gesamte Gesicht hindurch, einmal frontal, einmal Seitenaufnahme, um das möglichst kompakt und vollständig abdecken zu können. Das sind eben diese angesprochenen 68 Feature Points, die man benutzen kann, um das entsprechend mit einem Bewegtbild zu kodieren. Wir gehen jetzt immer noch ein bisschen weiter und sagen, okay, wie kann ich das eigentlich parametrisieren? Also ich möchte jetzt eben nicht sagen, nimm Punkt 17, was hat Punkt 17 mit Punkt 28 zu tun? Das ist eben hier, was wir so typischerweise Informatiker kennen, wir machen eben eine schöne Hierarchie daraus. Ist ja nicht so, dass die Punkte frei beliebig miteinander interagieren können, sondern sie hängen ja meistens dann doch an so einem Gesicht dran und das Gesicht ist halt doch nicht irgendwie nur ein Haufen Brei, sondern ist dann doch sehr stark strukturiert. Und wir können damit anfangen, okay, es gibt eben einen Kopf, der hat einen Nacken und ein Gesicht, so vorne, hinten und hier irgendwie der Hals da unten, das ist okay, damit kann ich leben. Und gibt es dann die Cheeks, da gibt es die Lips, da gibt es die Upper Lip, die Lower Lip, da gibt es irgendwie die Jaw, die, man sieht schon, okay, das ist halt eher doch ein Graf und kein Baum, weil der ist ein bisschen asymmetrisch an dieser Stelle, der kann ja sein, dass ich da eben dann nochmal die Jaw mit reinnehme, die dann eben Corner, Chin und Teeth noch mit drin hat und die eigentlich hier noch in den Lips sitzt, etc., Vorderkopf, Hinterkopf und so ist das gesamte System und so kann ich relativ einfach Abhängigkeiten identifizieren, die ich unabhängig voneinander bewegen kann, ohne dass ich jetzt sagen muss, okay, was heißt das eigentlich? Also ich kann eine sehr schöne kinematische Kette daraus bauen. Die Animation selbst geht klassisch natürlich über ein Federmasse-Dämpfer-System. Ich kann auch Position-Based Dynamics natürlich dafür nehmen. Wenn ich Federmasse-Dämpfer kann ich auch PBD nehmen, das ist überhaupt kein Thema. Das heißt, ich nehme dann entsprechend die Haut und propagiere Kräfte, dass sich das möglichst wieder ausgleicht. Also die Haut ist jetzt auch nicht so, dass sie da irgendwie beliebig durch die Gegend fliegt, aber genauer ist es natürlich, wenn ich wie Shapers auf die Muskeln eingehe, was natürlich ein Modellierungsproblem ist, gerade im Gesicht, weil es sehr, wie gesagt, sehr, sehr viele Muskelpartien sind. Hier, das ist ein Beispiel mit dem Federmasse-Dämpfer-System, dass ich eben versuche, die einzelnen Partien quasi unter einen höheren Stress zu setzen, dass sie sich mehr zusammenziehen, dass die Federn kürzere Ruhelänge haben, was dann quasi dazu führt, dass eben verschiedene Gesichtsausdrücke zustande kommen. Und dann brauche ich auch nur noch diese einzelnen Konfigurationen hier zu speichern und kann daraus dann eben diese verschiedenen Gesichtsausdrücke generieren. Das ist natürlich nichts, wo ich sagen würde, wenn ich jetzt das Gesicht vollbildmäßig hinstelle, dann ist es das, was ich an Simulation nehme. Aber wenn ich jetzt hier so ein riesen Feld von irgendwelchen Soldaten habe, die alle irgendwie seelenlos sind, ja, dann kann ich damit doch schon relativ gut arbeiten, weil ich eben einzelne Leute nicht rausklicken kann und sagen kann, okay, das sieht nicht sehr glaubwürdig aus. Und gerade für solche gerade wenn es dann um so einfache Sachen geht, ich möchte eben sagen, die sind alle happy. Ja, da möchte ich eben nicht jetzt dann sagen, okay, führe folgende fünf Knoten irgendwie näher zusammen, damit es so aussieht, als würden sie lachen, gehe ich dann eben über so einen entsprechenden Ausdrucksatz. Das heißt, ich habe so einen Standard, Feature sind, dass man identifiziert, welche Muskelpartien müssen kontrahiert werden, um eben zum Beispiel zu lachen, traurig zu sein oder eben böse zu werden. Das ist so ein Standardsatz. Das heißt, man hat eine Ausgangssituation, weil das neutrale Gesicht und von diesem quasi komplett entspannten Gesichtsmuskel, was natürlich auch nicht richtig ist, nur noch ein paar angesprochen, versuche ich dann eben zu identifizieren, welche müssen kontrahieren, damit eben sich der Ausdruck ergibt. Und das ist hier mal so ein bisschen zusammengefasst. Das war eine Arbeit von Sundaram von 2006, die das quasi dann die einzelnen Partien identifiziert, die sich zusammenziehen, um eben die verschiedenen Gesichtsausdrücke zu produzieren. Das sind aber nur Ausdrücke. Das hat noch nichts damit zu tun, dass während jemand böse guckt, noch anfängt zu sprechen. Das können wir ja noch, wenn böse gucken, umdrehen. Das macht es nicht leichter. Nochmal eine ganz, ganz eigene Problematik, die hinten dran ist. Und da kommen wir nämlich auch zu diesem großen, großen Block. Was ist Sprache und wie können wir Sprache überhaupt sinnvoll miteinander verbinden? Lustig, das Bild ist noch ungerutscht, das hätte oben sein sollen, ist aber kein Problem, ich kriege das trotzdem hin. Man nutzt dazu sogenannte Phoneme. Phoneme sind Sprachelemente. Im Englischen gibt es ca. 42, es gibt im Deutschen sind es noch ein paar mehr. Die quasi sagen, wie ein Wort laut auszusehen hat. Das heißt, im Englischen gibt es quasi 42 Wortbausteine und aus diesen 42 Wortbausteinen können wir die komplette Sprache abbilden. Wenn man die beherrscht, kann man Englisch. Man muss gerade noch wissen, in welcher Reihenfolge müssen die alle stehen, um quasi ein englisches Wort zu ergeben und aus diesem Wort quasi heraus, wie gibt das dann quasi einen ganzen Satz. Also das steht dann noch gar nicht dabei. Aber was wichtig ist, von diesen Phonemen können wir sogenannte Diseme ableiten, die dann quasi sagen, wie muss das Gesicht denn dazu aussehen, damit auch quasi dieser Ton entstehen kann. Das sieht man hier schon mal relativ einfach nachgestellt. Das geht in ein ähnliches Prinzip, eben diese Diseme. Wie muss ich zum Beispiel A's, O's, U's, V's und was auch immer modellieren, damit es so aussieht. Damit ich überhaupt ein O machen kann, muss ich auch meinen Mund entsprechend bewegen, weil sonst kommt kein O raus. Also ich kann es versuchen, noch irgendwie zu verschleiern, was dann zu einer entsprechenden gerade mit Geschwindigkeit auch Wortarten natürlich Probleme gibt, was dazu führt, dass eine lineare Interpolation nicht ausreicht. Also ich kann nicht einfach nur sagen, mach O und dann das direkt hinten dran, also ich führe das linear hinten rein, weil da gibt es nämlich das Problem der Koartikulation. Das heißt, wenn ich Phoneme hintereinander habe, also die adjazent sind, dann muss ich das auch entsprechend verschleifen. Ich kann nicht einfach von einem A zum O gehen oder eben zu einem M. Ja, das funktioniert nicht. Ja, da muss der Mund auch eine entsprechende Arbeit leisten, um eben diese Repräsentation machen zu können. Und dann kann ich nicht einfach lineares interpolieren und sagen, jetzt geht das einfach so zu. Das geht nicht. Das sieht nicht richtig aus. Wichtig ist auch die Geschwindigkeit, was zu einer undeutlichen Aussprache führt. Leide ich auch sehr drunter, weiß ich. Manchmal muschel ich ein bisschen arg. Es hängt auch sehr stark davon ab, wie viel Zeit man sich nimmt, um ein entsprechendes Wort zu sagen. Deswegen auch Koartikulation, wenn man das schön sehr deutlich spricht, klingt das auch sehr, sehr gut. Ja, und dann habe ich auch eine sehr deutliche Mundsprache, die das quasi unterlegt. Wenn ich jetzt anfange, das irgendwie mittelisch miteinander zu mischen, dann sieht das irgendwie auch so aus, wenn wir so dagegen mischen, dann schicken wir gerade auf, ja. Dann funktioniert das nicht mehr. Und das ist eben ein wichtiger Teil, eben die Geschwindigkeit, wie ich den Mund bewege. Die Prosodie ist das Wort, die gesamtheitliche Lautlichkeit. Lautlichkeit ist ein tolles Wort. Das ist die Lautsprache, die quasi sich stattfindet, wie die aussieht, wie es gesamtheitlich ist, was für ein Sprachtyp man quasi ist. Es gibt dann eben Elemente, was der Gesamtheit, wenn ich alle Punkte zusammenführe, eben zu einer Verzerrung der Gesemen führt und ich dementsprechend eine Änderung der Phoneme erhalte. Das heißt, die Phoneme sind nicht mehr eindeutig, sind undeutlich, das sind dann auch regional sehr abhängig, wo man dann auch sagt, okay, ein Bayer spricht halt doch irgendwie anders da als ein Hesse und der als ein Sachse und der dann nochmal als so ein Hamburger. Ja, und die haben alle sehr unterschiedliche Viseme, weil sie einfach von der Mundartikulation her sind, was dann eben zu anderen Phonemen führt. Woher das jetzt dann kommt, also die beeinflussen sich gegenseitig, kann man jetzt natürlich nicht so ganz einfach sagen, aber dadurch kommt das hauptsächlich zustande. Warum? Wir auch Deutsche alle in der Lage sind, auch Hochdeutsch in der Regel zu sprechen, wenn wir uns drum bemühen, weil wir nämlich in der Lage sind, dass die Phoneme korrekt zu betonen, können wir auch die Viseme richtig machen. Und wenn wir im Dialekt verfallen, geht es dann halt alles wieder den Bach runter. prinzipiell könnten wir das. Und XU hatte 2013, XU et al., ein praktisches und konfigurierbares Lippensynchronisierungsmethode für Spiele vorgestellt, die sich in zwei Phasen quasi aufteilt. Und der erste, das ist nämlich der aufwendige Teil, ist nämlich die Auswahl dieser Phoneme. Das heißt, welche Phoneme kommen in dem Satz vor, wie muss der Charakter das quasi repräsentieren. Also ich kodiere für meinen Charakter alle Phoneme, die ich brauche, und sage dann einfach, wenn du ein O machst, dann siehst du so raus und du bewegst das quasi so, wie du in das Phonem reingehst und rausgehst, auch mit verschiedenen Schleifungen, dass man das entsprechend reinbekommt, was dann quasi zu diesen Gesichtsposen führt, also wie muss das Gesicht konfiguriert sein und entsprechende Phonem-Diagramme, die eben dann diese Zusammenhangsinformationen, wie kann ich Phoneme in einem Kontext setzen, identifizieren. Online, also wenn das läuft, gibt es dann verschiedene Blendkurven, die quasi eingehalten werden müssen. Ich muss ja die Phoneme adjacent übereinander führen. Da gibt es dann auch verschiedene Dinge, wie Phoneme verschliffen werden dürfen. Kann man auch machen. Und in der Regel versucht man dann eben so Constraint-Solver zu erfüllen, der möglichst alle Phoneme ordentlich ausspricht, um dann eben zu einem Ergebnis zu kommen. Ist bei weitem noch nicht Nonplusultra, sieht immer noch nicht so aus, als wäre es ein natürlicher Mensch, der spricht. Aber ich kann das auf jeden Fall schon mal als Lösung nehmen und ich kann das im Nachhinein auch nochmal bearbeiten. Ich war auch auf einer Konferenz, da hat noch jemand sein System vorgestellt, das dann noch ein bisschen weitergeht quasi und sagt, ich habe jetzt einen Sprecher, ich habe den Ton dazu. Und wenn ich den Ton habe, kann ich eben dann auch auf Mundbewegungen zurückspielen, also quasi Phoneme extrahieren. Und wenn ich diese Phoneme schön modelliert habe, kann ich einfach hergehen, gerade bei Animationsfilmen, sie haben es gezeigt für Ratatouille, dass sie sagen, ich habe einfach mal den englischen Synchronsprecher, lasse das quasi einmal durchlaufen, kriege quasi eine Szene, wie sich den Mund bewegt, und dann habe ich die deutsche Tonspur mit den passenden Phonemen dazu, gebe das als System rein und bekomme eine synchrone deutsche Variante davon. Das heißt, das würde natürlich ein Synchronsprecher das Leben sehr viel leichter machen, weil er nicht mehr schauen muss, welche Wörter muss ich denn jetzt wählen, damit das so aussieht, als hätte er das so gesagt. Also früher waren die Filme dann noch wesentlich schlechter, die Leute sind schon viel, viel, viel besser geworden, weil eben auch die Forschung in dem Bereich sehr, sehr weit fortgegangen ist. Aber dass man auch wirklich dann anfangen kann, worüber er ja auch Synchronität sehr leidet, Wortwitze zu übertragen, was natürlich nicht immer geht, weil ich eben nicht mit dem Synchron Wortwitze übersetzen kann. Das geht nur bis zu einem gewissen Grad. Was dann eben auch so gerade so Sitcoms und ganzen Slapstick, der eben nicht übersetzbar ist, die ganzen Limericks, die da drin sind, das würde dann auf einmal funktionieren. Gerade auch für solche Animationsfilme, wo ich eben direkt den Draht dazu habe und sagen würde, okay, rendere mir das nochmal schön mit meiner Sprache. Wie haben Sie das aufgemerkt? Es gibt quasi einen Text-to-Speech-Engine. Ja, ganz einfach, ich gebe irgendwie einen Text rein und dann gibt es dann irgendwie eine Sprachausgabe davon. Das mit dem kann ich dann quasi Audio, das ist das quasi, was dann rausfällt, kann ich einzelne Phoneme identifizieren, kann dann eben Bigramme, die sich dann als Phoneme-Konfiguration ergeben, auf Kurven abbilden und dann habe ich Cross-Stitching-Smoothing, Post-Constraints, Speed-Constraints und am Ende kann ich dann eben die Animation heraussenden und sagen, hey, guck mal, so sieht das aus. Und was dann eben als Ergebnis rauskommt, ist, dass ich für verschiedene Laute, die es dann gibt, wie sch oder offen und und weh und weit, ja, je nachdem, wie sich der Mund halt bewegt, diese Posen identifizieren kann und dynamisch anwenden kann. Wichtiger Teil, was man in der Regel da auch dann unter den Tisch fallen lässt, ist, dass die Zunge modelliert wird. Und das war eben eine Publikation, die gemacht wurde, und irgendwo habe ich dazu auch das Video. Ich sehe es noch gar nicht. Da. Mit der sie sich natürlich beschäftigen, um eben diese Lippensynchronität zu machen. Und hier haben sie einfach mit die Zunge rein.
I'm sure you can tell by my shoes, I'm not much of a world experience. explorer. Do you travel a lot?
Every time you give an order that supersedes mine, you not only diminish my authority, but you screw up all of the planning my guys and I do on a daily basis. Be nice, Rachel. Depending on the voice you selected in Windows, we can sound pretty bad. I've been trying to figure out the best way to talk to you about this, because I know you know your stuff. You're the demo now, and when you jump in and task my guys, it gets in the way of what I'm trying to do as well.
How easy was it for you to get used to living in LA?
Hier zeigen wir jetzt quasi auch eine Alternativtechnik, nämlich Face-to-Face, was quasi so der de facto Standard zu dem Zeitpunkt war, wie man quasi diese Familie jetzt dann zusammenbauen kann. Und das haben wir dann auch in der Studie verglichen mit Face-to-Face. Und das sieht dann schon relativ lustig aus, was da teilweise dann passiert, quasi wie dann auch von dem Einzelnen, von dem zwei, wie die zusammen verschliffen werden, wie quasi die Mundbewegung dazu ist. Und es gibt dann eben einen Riesensatz von denen, die man einmal kodieren muss, was natürlich Arbeit ist. Aber man kann dann eben auch so eine Karte zum Beispiel relativ gut. Was auf jeden Fall auffällig ist, ist, dass man natürlich. Nicht etwas, wo ich sagen würde, das setze ich jetzt einfach mal so als Standard voraus und das wirkt jetzt so, als wäre es lippensynchron. Aber der große Punkt ist der, in dem Moment, wo man natürlich darauf achtet, fällt einem auf, dass es natürlich nicht perfekt ist. Aber wenn man das jetzt so weit treibt, dass dann eben auch Gesichtszüge noch dazukommen und das alles in einen Kontext gesetzt wird, dann fällt es einem auch gar nicht mehr auf. Also die wenigsten Leute schauen dann wirklich auf die Lippen und versuchen nachzuverfolgen, auf die Töne, die da rauskommen. Genau das ist, was der Mund da jetzt auch treibt. Kann man mal machen, gerade bei synchronisierten Filmen, das ist echt ein Spaß. Weil manchmal versuchen die Leute mit aller Gewalt eben auch diese Mundbewegungen jetzt zusammenzukommen, dass eben auch Lippen, wenn die geschlossen sind, eben auch das passende Phonem sich dazu bindet. Was dann teilweise so, warum hat der jetzt so ein komisches Zeug gesagt? Das kommt da genau zum Tragen. Und das sind dann eben so Probleme, mit denen man kämpft. Und wenn das eben im Fokus steht, dann fällt einem sowas viel mehr auf. In der Regel würden wir aber gar nicht drauf gucken. Solange das grob in die richtige Richtung geht, sind wir vollkommen zufrieden. Was man aber auch im Video gesehen hat, ist, man kann auf jeden Fall die Gesichtsausdrücke nicht weglassen. Weil das waren jetzt einfach so steife Punkten, wo sich irgendwie unten der Mund bewegt. Das klingt auf jeden Fall total komisch. Dann auch natürlich die Lippenbewegung an sich ist auch nicht sehr homogen, aber das war auch nicht großer Bestandteil der Forschungsarbeit, sondern die wollten eher sagen, okay, ich kriege halt eben die einzelnen Phoneme sinnvoll aneinandergereiht. Ob der Mund sich jetzt dann genauso bewegen würde, ist nochmal was ganz anderes. Also da ist dann eben auch diese Linear Constraint-Geschichte, beziehungsweise die Interpolation zwischen den einzelnen Phonemen, ein ganz eigener Forschungspunkt, den man quasi darauf aufsetzen könnte, um das weiterzuführen. Und ich bin super in der Zeit. Was haben wir heute gemacht? Ich will jetzt quasi noch mal kurz zusammenfassen, bevor ich jetzt quasi auf die Angebote im Wintersemester komme. Da steht mir so die Lösung, das stimmt nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Weil ich wollte eigentlich eher auf den dritten Punkt hier darauf eingehen. Wir haben ein bisschen über Post-Processing geredet. Was gehört da eigentlich alles mit rein und wie wichtig ist das eigentlich, warum wir das heute auch so alles noch betrachten und brauchen? Gerade das Compositing ist ein sehr großer Punkt. Ich glaube, das hat man gerade bei GTA auch relativ gut gesehen, wie man die ganzen Effekte einfach zusammenträgt. Das war nur ein kleiner Teil. Ich würde den Blog wirklich empfehlen, wenn das jemand interessiert, welche Effekte ich wirklich zusammentragen kann, damit ein wirklich glaubwürdiges oder bombastisches Element entsteht. Allein nur aus diesen Rohdaten, die das Spiel eigentlich liefert. Das heißt, wirklich gut aussehen, gut eine Animation nicht in dem Moment, wo ich sie verarbeite, sondern in dem Moment, wo ich sie wirklich rund poliere, nachdem der ganze Animationsprozess schon gelaufen worden ist. Das ist alles im Post-Prozess, kann ich dann hinzufügen, dass dann irgendwie schön die Explosion geht, dass die Farben auch richtig stimmen und dass verschiedene Wahrnehmungseffekte oder Linsen zum Beispiel getragen kommen. Natürlich ist der Sound auch relativ wichtig. Wir hatten die die Erstellung des berühmten Bogens des Lichtschwertes bis hin zu den ADR, das heißt das Wiederaufnehmen von einzelnen Dialogen, die ich dann automatisch einfach austauschen kann, ohne dass ich jetzt die ganze Zeit die Arbeit habe mit, ist das jetzt auch wieder lippensynchron oder nicht. Das ist gerade auch das, was ADR so ein bisschen angeht, warum die Leute damit auch ihr Geld verdienen können. Musik an sich natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Wobei wir jetzt dann natürlich erstmal mehr auf die Menschen selbst eingegangen sind, weil wenn wir jetzt das alles so zusammenfassen und auf die Menschen gehen, wie kann ich die Menschen überhaupt repräsentieren, was habe ich für computergrafische Probleme, was habe ich für animationstechnische Probleme, wie kriege ich zum Beispiel Muskeln möglichst sinnvoll repräsentiert, sinnvoll, nicht korrekt, also ich möchte jetzt nicht nur simulieren, dass er irgendwie jetzt dann stundenlang ins Fitnessstudio geht und Muskeln aufbaut, könnte ich zwar auch, aber das ist dann doch irgendwie nicht irgendwie relevant für das, was wir da eigentlich sehen wollen, sondern wie kann ich diese Muskeln einfach beschreiben, möglichst einfach polieren und auf dieser Basis Haut und Knochen gleichermaßen verarbeiten, um irgendeine sinnvolle Repräsentation zu bekommen. Und dann gehen wir noch einen Schritt weiter und sagen, wir wollen uns mit Gesichtern beschäftigen, Gesichtern lassen, wo wir Menschen mit Hauptaugenmerk drauflegen, mit den Haaren, mit den entsprechenden Gesichtsmuskeln, die sich bewegen. Und dann so einfache Dinge wie Sprachkraft. Das hat natürlich alles irgendwie was mit Visualisierung zu tun, weil wir wollen am Ende das natürlich auch darstellen. Ich möchte aber mehr so auf das Thema Masterarbeit ein bisschen eingehen. Was gibt es da auf Themen, die durchaus gerade im Bereich der Animation extrem spannend sind? Sind PVD-Fluide. Das heißt, wie kann ich Position-Based Dynamics verwenden, um Fluide zu simulieren? Inwiefern kann ich das vielleicht eben auch auf Smooth Particle Item Dynamics anwenden und wie läuft das alles mit gitterbasierten Methoden wieder zusammen? Habe ich auch ein sehr praktisches Anwendungsszenario, aber da ist auch, ich sag mal, genug Spielraum, dass da sich gefühlt 15 Menschen ausprobieren können, ohne dass sie sich auch nur thematisch irgendwie schneiden. Also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, Abschlussarbeiten zu schreiben. Für die Leute, die Visualisierung schon gehört haben, gibt es natürlich auch noch ganz viel. Einmal ist natürlich Visual Analytics als großes Buzzword, was man mal erwähnen muss. Das fängt ein bisschen bei, in dem Kontext zwischen diesen beiden steht quasi Big Data. Und gerade Big Data ist ja auch so ein schönes Buzzword, was man immer mehr hört. Mich persönlich interessiert das dabei, wie kriege ich sowas auf die GPU? Und die GPU ist in der Regel erst recht von Big Data überfordert, aber die kann dafür uns sehr viel Arbeit abnehmen, was wir auf einer CPU nicht mal in halbwegs sinnvoller Zeit arbeiten können. Also so eine aktuelle Billig-Grafikkarte schafft irgendwie 5 Teraflops, ich kenne keine CPU, die das auch nur ansatzweise um eine Klasse entgeht. dazu zählt natürlich dann eben diese zwei Analytics-Bereiche. Visual Analytics, einfach wie kann ich visuelle Analysen betreiben. Learning Analytics aus dem Bereich von Studium Digital heraus gesehen, wie kann ich das mit Lerndaten verknüpfen, um entsprechende Informationen zu extrahieren, die mir vorher vielleicht, ich habe sie vielleicht erahnt, aber jetzt kann ich sie eben auch visuell repräsentieren und darstellen. Und das ist eben beides ein klassisches Big Data Problem. Interessant ist auch ein Thema, das habe ich immer noch draufstehen, da will sich einfach keiner drum kümmern, ist automatisches Layout in Lernszenarien. Das heißt, ich gebe einfach eine Menge von Lerninput, quasi eine Menge von Wikipedia-Seiten, nehme ich sie jetzt mal, die irgendwie sinnvoll zusammengefasst worden sind, und ich sage einfach, wie muss ich denn die jetzt eigentlich anordnen, damit dann ein sinnvoller Lernfall ist, dass ich das lernen kann. Das ist auch ein sehr, sehr vielschichtiges Problem, das man sehr ausgiebig durchbauen könnte. Und da gibt es entsprechend auch viele Möglichkeiten, das zu machen. Der dritte, Chip Down Rendering Pipeline, ist übrigens ein Buch von Chip Lamb. Kann ich jedem empfehlen, der mal wissen will, wie Rendering funktioniert. Der hat gerade die komplette Bücher, und es gibt nur ein Buch in der Reihe, die sich damit beschäftigt, eben das auseinanderzunehmen. Und hier kann man natürlich verschiedene Verfahren gegeneinander vergleichen, die sich quasi schon etabliert haben. Das ist auch das, was man immer mehr sieht, gerade auch die ganzen H-Renderings-Geschichten, die wir heute hatten, und der GSS-RDF-Geschichten, die es gibt. Das waren typische klassische Offline-Verfahren, die konnte ich nicht interaktiv rechnen. Inzwischen bin ich hier schon zu 90-95% online-fähig, aber natürlich mit Abstrichen, aber diese Abstriche werden auch immer kleiner. Das heißt, wie kann ich die zwei Methoden überhaupt miteinander vergleichen? Gibt es überhaupt noch diese klassische Trennung, dass es sagt, es gibt reine Offline-Rendering-Algorithmen? Ich vermute, das wird sich auch nicht ändern, weil gerade bei Animationen ist das ja so typisch, dass man sagt, okay, ich gebe ein 10 Minuten Zeitfenster oder 8 oder x Minuten von 5 bis 10 in dem Fenster für einen Frame, weil das sind schöne Kosten, ich kann das sehr gut kalkulieren und dann kann ich auch relativ schnell einen Point ausrechnen, indem ich sage, okay, bis dahin kann ich weder noch fixen, danach muss ich damit leben, was ich nicht mache. Prinzipiell natürlich Verbesserungen vom Verfahren, das heißt die reine Analyse ist natürlich schön, dass ich sagen kann, das funktioniert oder funktioniert nicht. Ich möchte es natürlich irgendwann noch besser machen und sagen, hier ist noch ein besseres Approximationsverfahren oder hier kann ich noch mal besser reingreifen. Und insbesondere interessant finde ich gerade so ganz alte Techniken, die sich hier doch immer wieder finden. Ich meine, wir hatten sehr viele Paper auch in der Animation, ja genauso die 85, 84 oder Anfang 90er waren, die sind immer noch gültig. Und wie funktionieren die eben auf Nachhinein? Weil die haben das in der Regel eben nicht interaktiv gemacht, was jetzt heutzutage dann eben doch mit Echtzeitfähigkeit seit Fachbeschädigung und zwar mit interaktiver Echtzeit. Gut, ein Punkt, der natürlich aufsteht, falls man eigene Ideen hat und auch irgendwie mal sagt, hier, das habt ihr schon immer mal interessiert, bin ich offen, einfach mal zu mir kommen und mich mal ein bisschen lesen, ich bin da vollkommen offen. Aber eins muss ich noch mal ansprechen, nämlich die Prüfungsmodalitäten für jeden, der eine Prüfung machen möchte, das ist mündlich und ein Termin ist bei mir zu machen, und zwar 2 Wochen bevor die Prüfung stattfindet. Also nicht sagen, ich würde gerne morgen prüfen, weil das funktioniert nicht. 2 Wochen vorher mit mir einfach einen Termin ausmachen, ich kriege es dann am 25. erstmal im Urlaub. Aber die Prüfung könnte man dann auch im Wintersemester machen, falls es eben nicht dringend ist. Gut, die Zusammenfassung habe ich schon gemacht. Und da komme ich nämlich dann. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, ich konnte jedem hier so ein bisschen einen Einblick in Animation geben und mal so ein paar Sachen zeigen, die man vielleicht vorher geahnt hat und jetzt auch weiß. Vielen Dank.